So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge Nummer 124. Heute sind wir mal zu viert und da ich letzte Woche meine Top 10 vorgestellt habe, ist heute wieder jemand anderes dran und zwar der liebe Nils. Hi Nils.
Hi.
Und seine Liste wird neben mir kommentiert von Dani und von Tobi. Hi ihr zwei.
Hi.
Hallo.
So Nils, dann übergebe ich dir das Wort. Ich lehne mich zurück und lass mich berieseln.
Ja. Ich habe schon gewusst, dass mein Redeanteil heute ein bisschen größer wäre. Ich würde gerne auch ein ganz bisschen was vorwegschieben, aber keine Nummer 11, keine Angst, sondern ein bisschen andere Informationen noch. Ja, Sven hat ja so viel geschummelt letztes Mal.
Schummeln gehört dazu.
Ja, ein bisschen schummel ich auch, aber nicht als Nummer 11. Ich fand es erstmal krass, also ich weiß nicht, ich fand ja Top-Listen immer interessant und das ist die allererste Liste, die ich jetzt selbst erstellt habe. Alter, das ist echt schwer.
Ja. Ja.
Also auch wenn man dieses Tool benutzt, was du mir gegeben hast und so, ne? Also ey, also ich habe danach noch hin und her, nee, das passt nicht und dann wieder hin und dann wird zurückgeschoben und dann ins Spiel rausgeschmissen, weil doch irgendwie zu ähnlich und geguckt und keine Ahnung und ich weiß nicht, also es ist ganz, ganz schwierig und ich bin ja noch gar nicht so lange im Hobby, sodass ich das Gefühl habe, in einem Jahr ist das wahrscheinlich eine ganz andere Liste. Aber naja, ganz bisschen was möchte ich vorweg sagen. Drei Sachen. Das erste ist, ihr werdet bei mir nicht so wirklich kleine Spiele finden. Eigentlich gar nicht. Also, denn wenn ich spielen will, dann will ich große Spiele und lange Spiele und Brecher und sonst was auf dem Tisch haben. Und der Rest ist so, ist geil, ne? Und ich spiele auch gerne kleine Sachen und Partyspiele und was weiß ich was. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, also wenn ich die Begebenheiten selbst kreiere für ein Spiel, dann will ich irgendwie 4 Stunden Zeit haben oder 5 Stunden Zeit haben oder sowas.
Und das keine kann Ahnung, ich absolut nachvollziehen, ja.
Deswegen findet man da nicht so viel. Dann habe ich total lange über Vita La Cerda nachgedacht, denn die Spiele, die ich von ihm habe, die sind einfach alle cool und mir fehlen so viele von diesen dicken, fetten Brechern, weil da halt auch mal der Preis da dazwischen steht. Aber zum Beispiel The Gallerist ist der erste La Cerda, den wir da hatten. Und das liebe ich, dieses Spiel, ne? Das ist immer noch so gut, aber ich fand es total schwer, mich da zu entscheiden. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme jetzt einfach, ich möchte ihn erwähnen und er ist mega, aber ich nehme jetzt erstmal kein Spiel von ihm in seine meine Top 10 rein. Ne? Und zu einem Spiel, nein, zu zwei Spielen, die nicht reingekommen sind, möchte ich auch noch was sagen. Das eine ist Molly House. Ist für mich ein absolutes Hype-Spiel. Mega Erlebnis, aber es ist so speziell und eigentlich brauchst du eine Runde, mit der du das, weiß ich nicht, einmal im Monat spielst oder am besten einmal die Woche oder so, damit das so richtig sich entfalten kann. Und dann fand ich es irgendwie ganz schwer, noch in meine Liste mit reinzukriegen und irgendwas von den anderen Sachen rauszukicken. Vor allem, weil es auch zu zweit nicht so gut funktioniert und viele Spiele von denen, die ich jetzt gleich habe, funktionieren zu zweit ausgezeichnet. Und das andere ist Too Many Bones. Also schon mal kein Crossover mit Sven, auch wenn ich trotzdem einen drin habe. Und warum werdet ihr auf Platz 9 erfahren? Kleiner Teaser.
Ich hätte jetzt wirklich gedacht, Molly House wäre bei dir auf der Liste. Ja. Ich habe mir auch schon so ein bisschen im Vorfeld Gedanken gemacht. Und du hast uns das ja auch schon mal auf BGA beigebracht, was nicht einfach ist, zumal es auf BGA stattfand. Also da wird ja alles einmal komplett durchgerechnet und du musst eigentlich bei Molly House ja wirklich alles gut nachvollziehen und nachrechnen können. Da hätte ich jetzt echt gedacht, dass das bei dir in der Top-Liste wäre. Aber fair enough, du hast eine gute Begründung.
Ich habe mit mir gekämpft auch, ehrlich gesagt. Also es war nicht so leicht. Ich habe meine Frau nochmal drauf gucken lassen und so und hat auch gesagt, weiß ich nicht. Ich fange mal an. Wir gucken mal. Vielleicht sagt er ja am Ende, vielleicht hätte es ja doch besser reingepasst oder so. Ich weiß es nicht so genau. Mit Platz 10. Auf Platz 10 ist ein Spiel. Wir sind verrückte Wissenschaftler und haben einen Brief unseres verstorbenen Vaters gekriegt über ein Vermächtnis, was wir antreten sollen. Und das Ganze wiederholt sich in dem Spiel 3-mal. Das Spiel ist App-gesteuert. Es gibt es nur auf englischer Sprache. Und das Englisch ist nicht immer einfach zu verstehen. Also Schulenglisch ist da schon grenzwertig an der einen oder anderen Stelle. Im Kern ist es aber ein relativ simpler Worker-Placement-Mechanismus, wo wir immer mit Arbeitern auf unser Tableau und in ein Dorf reingehen. Das Dorf verändert sich aber. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Geschichten in diesem Spiel.
Sven, du murmelst, my father's work ist es nicht. Das wäre so das Erste, woran ich gedacht hätte.
Treffer.
Ach, tatsächlich. Ja. Ist das App gesteuert? Ich habe es nie gespielt.
Ja, es ist, du brauchst die App, die dich durch die Geschichte durchleitet und dann kommen Abstimmungen und was weiß ich was mit rein und das merkt sich halt alles die App und die App sagt dir dann, okay, welche Folgen das für dein Dorf hat und auf welche Seite du blättern sollst und sowas. Also ohne App geht's nicht.
Cool. Unwissenheit und trotzdem habe ich es erraten. Ich habe es nie gespielt.
Also es ist, wir haben jetzt, weiß nicht, ich glaube 5 oder 6 Spiele drauf. Wir haben die ersten beiden Geschichten mehrmals gespielt und die sind beide total geil und alleine die sind jedes Mal komplett anders verlaufen. Es ist im Kern, es ist ein Worker Placement, wo wir halt einfach wirklich verschiedene Arbeiter haben, die verschiedene Sachen können, dann ins Dorf gehen. Unser großes Oberziel ist eigentlich, dass wir irgendein Experiment fertigstellen wollen über die 3 Generationen. Da gibt's so Sachen wie Unsterblichkeit, den Liebestrank, Werwolfstärke und sowas halt. Also alles so ein bisschen okkult. Es gibt verschiedene Wissenszweige auch, in denen man dann da irgendwie reingeht. Ich habe letztes Mal das erste Mal auch geschafft, was habe ich denn gemacht? Ach so, eine Kutsche, die auf Spinnenbeinen läuft. Also ich hatte dann irgendwie mehr so die Ingenieursschiene, hatte es dann auch fertig. Und das macht mordsmäßig Spaß. Ja, man muss das auch nicht unbedingt verfolgen. Man kann auch einfach die Geschichte genießen und kann dann irgendwie gucken, ah ja, jetzt mache ich das. Was, da passiert irgendwas im Gasthaus? Wenn man da hingeht, könnte, dann muss man da und da lesen und das dürfen die anderen da nicht lesen und so. Und dann schnappt man sich das Handy und es ist ein richtig, richtig tolles Spiel, was niemals bei mir zu Hause ausziehen wird, was wir noch ganz oft spielen werden, wahrscheinlich wieder an diesem Wochenende, weil die Kinder nicht da sind, und wir dann endlich mal Akt 3 uns widmen wollen. Mega geil. Wirklich. Absolute Empfehlung von mir. Aber das ist sowieso, wird jedes Spiel, was ich heute irgendwie vorstelle.
Ja gut, es ist in deiner Top 10. Sollte es wohl sein.
Genau. Also, ihr habt es noch nicht gespielt?
Ich habe schon viel darüber gehört, oder viel Feedback darüber gehört, noch nicht wirklich, wie das Spiel funktioniert. Naja, aber es macht es jetzt noch interessanter, wenn du es jetzt auch erwähnst.
Ich habe auch viel darüber gehört, als das, es war ja, glaube ich, auch ein Crowdfunding-Projekt, wenn ich mich recht entsinne. Und da war ein Riesenbuzz um das Spiel. Und dann fiel es auf einmal weg, das kam irgendwie raus und war irgendwie auf niemandes Radar mehr irgendwie, gefühlt. Also es war zumindest nicht mehr in meiner Bubble dann irgendwie wiederzusehen.
Ja, es ist auch nicht ganz günstig, ne? Ich habe es dann auf dem Sekundärmarkt relativ günstig schießen können und ich wusste halt, dass es meiner Frau total gefallen wird, weil diese ganze Thematik, die findet sie einfach gut und dann ist es auf Englisch und dann ist es halt auch noch, also sie ist Englischlehrerin, ne? Das heißt, für sie auch sprachlich ganz interessant, was dann da alles noch so ist. Das ist es wirklich so, wenn du nur Schulenglisch kannst, dann hakt man doch an der einen oder anderen Stelle, wenn da irgendwie die App die Geschichte wieder weiterspinnt und so, weil da viel einfach Wörter benutzt werden. Und die Sprache mehr so, ich weiß gar nicht, ich glaube, es soll 17. bis 18. Jahrhundert so in diese Richtung ja eher sein, dann die Sprache auch eher so in diese Richtung geht. Und dann fehlen einem einfach auch mal Wörter. Es ist halt sehr gehobene Sprache auch noch dabei. Ne? Also ich komme immer halbwegs mit, aber auch ich hänge dann da zwischendurch und sage, hier, Schatzi, was ist das da? Ja, und ihr ist das auch schon passiert. Also auch als Englischlehrerin stolpert man dann an der einen oder anderen Stelle nochmal, muss zumindest einmal nachdenken. Und dann erschließt sich der Sinn, aber Gott sei Dank außen. Kontext mehr oder weniger. Ja, meine Nummer 10. Nummer 9. Ich habe ja schon gesagt, es ist der Grund, warum Too Many Bones rausgeflogen ist, denn ich habe eine neue Liebe und das war dann so, dass Too Many Bones letztlich auf der 12, glaube ich, gelandet ist. Ich müsste nochmal nachgucken. Also knapp rausgekickt wurde. Es ist der zweite Teil einer Reihe. Ja, der erste Teil, der war noch kompetitiv. Der zweite Teil ist jetzt aber kooperativ. Im ersten Teil nehmen wir an einem Wettkampf teil und wollen uns besonders hervortun und diesen Wettkampf gewinnen. Und im zweiten Teil werden jetzt die Sieger dieses Wettkampfs ausgewählt, um diese Welt, diese Wasserwelt zu schützen vor riesigen Monstern, die durch den sogenannten Fold eindringen. Auch wieder ein Spiel, was es nur im Englischen gibt. Es war auch wieder eine Kickstarter-Kampagne und so weiter. Die Helden, was könnte ich noch sagen? Also, ich weiß, dass Tobi den ersten Teil gespielt hat. Da war es noch so ein bisschen Worker Placement und Dice Drafting.
Ja, dann. Aber jetzt rein vom Thema hättest du mich überhaupt nicht mehr dran erinnern können. Also, da war ich jetzt echt voll auf dem Schlauch. Ja, also du hattest jetzt einen zweiten Teil, den kooperativen. Ja, genau. Dann hast du Tidal Blades 2.
Genau. Rise of the Unfolders.
Der erste Teil, der ist an unsere lieben Freunde von Quality Downtime rübergegangen. Habe ich getauscht.
Also ich muss auch sagen, wir haben den ersten Teil, ich glaube, zweimal gespielt oder sowas und dann lag der zweite Teil irgendwann hier so ein bisschen rum und ich habe immer, oh, ich will das jetzt endlich spielen. Ich weiß nicht, ob der erste Teil nochmal gespielt wird, ehrlich gesagt. Der zweite ist um Längen besser, ja. Auch weil das Kooperative uns natürlich wieder mehr anspricht.
Es sind zwei komplett unterschiedliche Spiele.
Ja, ja, es sind komplett unterschiedliche Spiele. Für alle, die es nicht kennen, es ist wirklich, man muss es sich einfach mal angucken. Also die Tidal Blades, das sind diese Helden und die leben in so einer Inselwelt. Ich weiß gar nicht so genau, ob die einen Namen hat. Ich glaube, Naviri oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Und es ist halt so eine Wasserwelt auf ganz vielen Inseln. Und im ersten Teil hat man an so einem Tournament teilgenommen und wollte halt der beste Tidal Blade werden oder die neuen Tidal Blades werden. Ich weiß es nicht so genau. Und da hat man irgendwelche Stunts gemacht und was weiß ich was. Und ganz viel aus dem ersten Teil haben sie halt mitgepackt, auch in das zweite Teil. In diesen zweiten Teil, man kennt also ganz, ganz viel wieder. Unter anderem das Artwork von Mr. Cuddington. Da musste ich erstmal nachgucken, weil ich das, mir hat Geist gesagt, das ist ein Ehepaar, ne? Also die haben den ersten und zweiten Teil zusammen gemacht. Auch andere Spiele noch gemacht. Aber wer das mal liest, da verstecken sich zwei dahinter. Und ich finde es einfach mega geil. Ich finde diese Welt mega geil mit der Optik. Das spricht mich einfach alles total an. Die Geschichte dahinter ist irgendwie cool, weil da so eine richtige Geschichte dahinter ist. Und die haben sich auch, also wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es glaube ich inzwischen noch ein Roleplaying-Game zu der Welt und sowas. Ja, also da steckt wirklich einiges drin. Und im zweiten Teil, und das ist so cool, also das macht so Spaß, haben sie sich so einen Aktionsmechanismus über Karten ausgedacht. Man hat so ein 3x3-Grid vor sich liegen, wo man halt Karten ausspielt und dann aktiviert man entweder Reihe, also Zeile oder Spalte. Da sind auch immer vorher noch irgendwelche Boni drauf, sodass du auch immer wirklich drei Felder aktivierst, aber du beeinflusst dann halt, wie du das legst und was du dann quasi in welcher Reihenfolge aktivieren willst und so weiter. Und wenn du eine Reihe oder eine Zeile voll gemacht hast und die aktivierst, dann musst du sie danach aber abräumen und dann legst du halt wieder neu und so, ne? Und dieser Nexus Grid funktioniert unfassbar gut. Also das ist, macht einfach total Spaß, ne? Also es ist immer noch, wenn du dann angreifst, musst du würfeln und so weiter. Das ist nicht groß irgendwie das Rad neu erfunden und du hast halt verschiedene Stats und Life Points und was weiß ich was. Aber dieser Nexus-Grid alleine, der dieses 3x3-Ding, dieses Raster, wo du dann ja auch dein Deck zusammenbaust, natürlich über die Zeit, um dann die Karten da überhaupt erst draufspielen zu können, macht mega Spaß. Und ich sage das, obwohl wir es noch gar nicht viel gespielt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist bei uns mega eingeschlagen. Und die Charaktere, das muss ich noch ganz kurz sagen, da dürft ihr gerne, die Charaktere entwickeln sich halt. Ne? Es ist eine Kampagne, aber ohne Legacy-Teil, also du hast einen Charaktersheet, den kannst du dir kopieren oder wir haben den jetzt laminiert und schreiben da mit Folienstiften drauf. Und der Rest ist, muss nicht zerstört werden oder beklebt werden oder sonst irgendwas. Das heißt, du kannst es auch immer wieder spielen und mit deinen anderen Helden spielen und so weiter. Und dann spielst du halt diese Geschichte durch. Ne? Über, müsste ich lügen. Also ich glaube, es waren definitiv über 10 Szenarien, die du da spielen kannst. Plus noch Arena-Modus und was weiß ich was. Also auch eine relativ große Box.
Das zweite Spiel, was ich nicht kenne. Super. Fängt ja gut an.
Ich kenne es auch nicht. Wie ist denn das da mit dem Englisch? Kann da jemand mitspielen, gerade weil es ja jetzt auch kooperativ ist, der nicht so
überhaupt
fit ist?
Überhaupt kein Problem. Also ist viel Symbolik. Und es ist immer so ein ganz bisschen Text auf den Karten drauf, aber auch nicht auf allen.
Ja, da haben kooperative Spiele ja auch oft den Vorteil, dass man dann miteinander halt drüber reden kann, wenn es dann einer am Tisch weiß. Bei konfrontativ ist dann oft schwierig, wenn man seine eigene Karte nicht versteht. Darum.
Wobei das Spiel sagt, also du darfst miteinander reden, aber du sollst dir nicht eins zu eins sagen, welche Karten du hast. Du sollst dann halt sagen, pass auf, ich gehe jetzt dahin und dann hau ich den da und hau du da mal den da oder irgendwie sowas, ne? Mhm.
Ja, ich kenne leider nur den ersten Teil und hatte mir, glaube ich, damals, als ich das im Crowdfunding unterstützt hatte, genau sowas erhofft, weil es einfach so ein richtig zuckersüßes Artwork ist. Und das ist das erste Mal, dass ich auch diese squishy Ressourcentokens kennengelernt habe. Da gab es immer so kleine Früchtchen. Ich weiß nicht, ob es die auch im zweiten Teil gibt. Aber das kannte ich dann noch so lange vor Everdell, kannte ich das hier aus dem Spiel. Und ich fand es auch immer cool, weil das eigentlich so ein Dice-Manipulation-Game, Worker-Placement-Spiel war, super tight. Und ich fand das auch enorm schwer. Und das hat letzten Endes aber nur wegen einem Grund meine Sammlung verlassen, weil die hatten eine riesen Box draus gemacht und zwar in die Länge gezogen, die Deluxe-Box. Die war so lang wie zwei typischen Quadratboxen, Katan-Boxen, nur nebeneinander. Also die hat in der Länge nicht mehr ins Kallax reingepasst und Ich musste es nur irgendwie breit oben drauflegen. Das hat so viel Platz weggenommen, dass ich froh war, dass es jetzt ein neues Zuhause gefunden hat. Weil mir das vom Thema, vom Setting, das war irgendwie alles komplett unverbraucht und bin dann nie in Tidal Blade 2 dann wirklich investiert gewesen, weil ich dachte, okay, ich habe quasi schon ein Spiel für zwei zu Hause zu dem Zeitpunkt. Aber freue mich, dass der zweite Teil so gut ankommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Geheimtipp.
Ja, ich habe beide Retail-Versionen. Dementsprechend habe ich, also eins ist bei mir eine normal große Box und nimmt ja so das aber auch schon echt viel Platz auf den Tisch
ein. Die bessere Entscheidung, glaube ich, auch, ja. Das, also man braucht nicht unbedingt die Deluxe-Box. Aber
da sind die tollen Ressourcen, von denen du gesprochen hast, nicht drin.
Ach so. Dann braucht man die Deluxe-Box.
Und keine Miniaturen, ne, sind halt Standys und so, aber da komme ich ganz gut mit klar, vor allem, weil die dann immer schon angemalt sind. Ja, das war Nummer 8. Nummer 9. Fertig für Nummer 8?
Ja.
Nummer 8 ist, ich sag ganz gerne, von einem Kollegen von mir, denn das ist ein Spiel, was von einem Physiklehrer gemacht ist. Dieser Physiklehrer hat, also wir sind in diesem Spiel, das Spiel handelt von einer Simulation und zwar wird eine Zivilisation simuliert in diesem Spiel und die Aktionen, die wir auswählen, bitte?
Zivolution?
Ja, genau. Das war einfacher, oder?
Ja, das war viel zu einfach. Aber auch das ist ein Spiel, ja, was ich noch nicht gespielt habe. Unglaublich.
Also es wird jetzt ein paar Mal einfacher werden, glaube ich. Civolution, ein mega geiles Spiel. Das ist so ein Spiel, das wäre bei mir, glaube ich, viel höher, wenn ich doch viel mehr Zeit hätte und das mehr auf den Tisch bringen könnte und sowas, weil ich das Gefühl habe, es gibt noch so viel zu entdecken und so viel, was ich ausprobieren will in diesem Spiel und so viele Strategien, die ich noch nicht gemacht habe und so weiter. Also im Kern würfeln wir unsere Würfel und dann aktivieren wir durch die Würfel verschiedene Aktionen. Und ich muss jetzt lügen, ich habe nicht gezählt, wie viel sind es? 18, 19, 20, keine Ahnung. Man braucht für jede Aktion immer zwei Würfel, ja, also man hat dann auf 6-1, auf 6-2, jetzt komme ich durcheinander, und 6, ja, also man hat ja immer diese Zahlenkombinationen, ne, aber nicht beliebig häufig. Ich könnte es jetzt durchrechnen, aber ich habe keine Lust. Ich glaube, es sind 18. Naja, auf jeden Fall machen wir dann bauen wir uns eine Zivilisation, und zwar mehr oder weniger so, stelle ich mir das zumindest immer vor, mit Speer und Bogen und so weiter, weil wir da auf die Jagd gehen oder Nahrung sammeln und so weiter, aber auch mit dem Boot irgendwo hinfahren, Statuen bauen, Häuser bauen und so weiter und so fort. Also es ist unfassbar viel. Gleichzeitig bauen wir ja aber unser Tableau so wunderschön vor uns auf, was riesig ist, wo dann Karten eingeschoben werden und am Ende ist es so, je mehr Karten du da einschieben konntest, die natürlich auch immer Ressourcen kosten und so weiter, desto mehr Punkte kriegst du dann für dein Tableau und das ist zum Beispiel so ein Teil, wo ich noch nie mit zufrieden war, weil ich das einfach noch nie geschafft habe, da wirklich viele Punkte mitzumachen und das immer noch so bei mir auf der Liste ist. Ich muss es spielen und muss es schaffen, das zu machen. Und das wird bei ganz vielen anderen Sachen noch so sein. Also ein mordsgeiles Teil. Man braucht super viel Zeit. Also auch zu zweit sitzen wir, glaube ich, so 4 Stunden wahrscheinlich dran. 3 Minimum, eher 4, glaube ich. Aber es macht richtig viel Spaß und es ist richtig schön zum Denken. So, das hat aber irgendwer gespielt jetzt.
Ich nicht.
Nö.
Nein.
Wir müssen alle passen. Nee, als das in Essen auf das Spiel vorgestellt wurde, hat zufällig ein Bekannter von mir, war Spieleerklärer von dem Spiel. Und ich wusste anfangs nicht, welches Spiel ist das genau? Ja, das ist der neue Feldtitel. Aha, dann habe ich das gesehen. Ich dachte mir, was zur Hölle ist das für ein Spiel? Das ist ja Excel-Tabelle The Game. Also das ist ja wirklich extrem, was ich zu dem Zeitpunkt mir noch nicht unter einem wirklichen Stefan Feld, also so extrem vorgestellt habe. Aber nachdem das dann so gut ankam, wollte ich es gerne unbedingt spielen, kam aber bisher nicht mehr dazu. Das hat halt wirklich eine Hemmschwelle. Du brauchst jemanden, der es dir erklärt, der dich an die Hand nimmt, glaube ich. Weil das, ich glaube, sich da die Regeln selber beizubringen, ist schon echt eine Meisterleistung.
Haben wir gemacht, ist aber gar nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, das beste Regelbuch, was ich jemals in der Hand hatte, obwohl es irgendwie brechend viel ist und man auch noch so kleine Zusatzhefte hat und so. Aber du hast rechts quasi so eine Leiste mit dem Rundenablauf und anhand dieses Ablauf lässt es sich einfach mega gut erklären, sodass die Erklärung an sich gar nicht so schlimm ist. Viel ist halt dann auch logisch und so, ne?
Ja, das macht ein gutes Spiel dann auch aus, also gerade auf so einem Komplexitätslevel.
für mich war es halt so, es ist zum Beispiel der Grundspoiler, dass Seti nicht drin ist. Denn die kamen ja beide im gleichen Jahr raus und wir haben dann erst einmal Seti gespielt. Und da habe ich gedacht, oh, Sevolution, ich will das haben. Und eigentlich mag ich ja Stefan Feld-Spiele normalerweise ganz gerne, mit Ausnahmen. Wobei ich noch kein richtig schlechtes gespielt habe, muss ich sagen. Und dann habe ich immer, Scheiße, jetzt kaufen wir es. Und seitdem haben wir viel mehr Sevolution gespielt als Seti. Ne? Und dann war es letztlich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt aus dem Jahrgang hat jetzt Sevolution für mich gerade irgendwie Seti abgelöst. Auch wenn Seti, ne, hatten wir letztes Mal schon einen Spielepreis gewonnen hat und so weiter. Aber wenn wir jetzt gerade Zeit hätten, und es ist wieder lange her, dass wir beide Spiele auf dem Tisch hatten, würde ich zum Beispiel eben gerade auch wieder lieber Sevolution auf den Tisch bringen als Seti. Weil auch bei Sevolution, also bei Seti ist geil. Also ich liebe Seti auch. Aber du hast bei Sevolution doch wesentlich mehr Möglichkeiten und wesentlich mehr unterschiedliche Strategien, die du machen kannst und so. Also viel mehr Abwechslung drin einfach.
Also ich bin drauf und dran, dich hier zu mir nach Hause einzuladen und ich spiele einfach mit. Ich habe Bock bis jetzt auf alle drei.
Das ist gut, das ist gut. Naja, dann kommen wir zu Nummer 7 und das kennt ihr alle. Die Menschheit steht vor dem Abgrund, aber leider schaffen wir es noch nicht, den Mars zu besiedeln. So weit sind wir noch nicht. Deswegen müssen wir unter Wasser fliehen, um dort unsere Städte zu bauen.
Okay.
Das war viel zu einfach.
See, you are a man of culture.
Ja, was ist es?
Underwater Cities. Underwater Cities, genau.
Ja, natürlich. Ich muss diesen Opener einfach nehmen, weil das nämlich unter anderem auch in der Anleitung so drin steht. Ne? Die Menschheit kann noch nicht den Mars besiedeln, also müssen wir. Und ich fand das immer so mit Anspielung auf Terraforming Mars einfach so geil. Ja, Underwater Cities, das ist so ein Spiel, da haben wir ja schon zigmal drüber gesprochen. Ich habe hier schon über die eine Erweiterung gesprochen und so. Ich möchte ganz kurz sagen, was wir an Underwater Cities lieben. Es ist zu zweit mega geil und macht uns jedes Mal wieder viel Spaß, da aufzubauen und zu gucken, was setze ich wohin und welche Anlage baue ich als erstes, welche Ressourcen will ich haben und so weiter. Wo will ich meine Punkte machen, durch verschiedene Gebäude oder anders und so. Es ist jedes Mal wieder einfach total schön und durch die Erweiterung noch viel besser geworden. Was ich so sehr liebe an Underwater Cities, ist diese Kombination des Worker Placements, also diese drei Worker, die du da hast, zusammen mit den Karten, die du farblich passend ausspielst. Ich weiß nicht, das macht einfach jedes Mal, also du bist immer so ein bisschen eingeschränkt, aber kannst halt, hast einen Glücksfaktor dabei, weil du natürlich gucken musst, wenn ich jetzt die Farbe nicht passend habe und so. Manchmal gibt es ja aber auch Karten, die dir dann dabei helfen, weil du dann immer, wenn du nicht die passende Farbe hast, was anderes noch kriegst. Und dann hast du da irgendwie so ein total cooles Spiel vor dir mit so ganz vielen Möglichkeiten, auch wenn du immer nur drei Karten hast und, weiß ich nicht, 10 Felder oder 12 Felder oder so, durch die du hingehen kannst. Macht mega viel Spaß. Also wir spielen es total gerne. Das ist einer, witzig, also wirklich eins von den New Games, was wir mit am meisten hier auf den Tisch bringen. Gerade auch zu zweit, weil es zu zweit einfach perfekt funktioniert auch. Ich habe es auch immer noch nicht zu dritt oder zu viert gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist so ein Spiel, dadurch, dass es eine extra Zwei-Spieler-Seite hat, man dann nichts irgendwie streichen muss und so weiter und ansonsten die Downtime nur größer wird, so vom Gefühl. Jeder ja sein eigenes Tableau baut. Glaube ich sowieso, dass das perfekt für zwei ist.
Mach nicht den Fehler, es zu viert zu spielen. Das war bei mir der Killer, weshalb es bei mir ausgezogen ist. Damals war ich noch nicht so erfahren. Ich habe das mit wenig Spielern zu viert auf den Tisch gebracht. Die waren so enttäuscht, dass das über 4,5 Stunden ging. Das war eine richtig schlechte Erfahrung. Ich habe das zu zweit so geliebt, habe es dann aber zu zweit nicht mehr so häufig auf den Tisch gekriegt. Also Chapeau, dass es bei euch so häufig auf den Tisch kommt. Es ist wirklich ein grandioses Spiel und ein toller Pick für deine Liste.
Also tatsächlich kann es zu viert auch sehr gut funktionieren. Wir hatten auch schon etliche Vierspielerpartien und ich finde Underwater Cities ebenfalls sehr großartig. Bis jetzt habe ich es noch nie zu zweit gespielt, tatsächlich. Aber erwähnt werden sollte auf jeden Fall die zweite Erweiterung. Die erste kann man überspringen, es sei denn, man braucht diese Dual-Layer-Boards.
Die braucht man.
Dieses Museum-Tableau, das kam gar nicht gut an. Also das war die Partie, wo es bei uns nicht funktioniert hat. Aber die zweite Erweiterung, vielleicht nicht in den ersten zwei Partien, aber die sollte man dann schon irgendwann mal reinnehmen. Ja.
Also das Grundspiel funktioniert ja alleine eigentlich auch fantastisch. Ne? Und diese, also es ist halt das Material, ne? Es ist halt, es ist, also viele finden es ja hübsch. Ich finde es auch an sich gar nicht so hübsch, das Spiel, aber es ist okay. Aber das Material, wenn ich da meine Städte baue und die ganzen Dinger da sitze und früher dann noch die also wenn ich die Gebäude upgrade, dann auch übereinander stapeln muss und dann verkippt das wieder und keine Ahnung, wenn ich einmal niese, ist alles weg. Das hat mich immer total genervt.
Ja.
Und dann war ja in der ersten Erweiterung, haben sie ja dieses Double-Layer-Board da gebracht, was ich mir irgendwann mal teuer nachgekauft habe, die Erweiterung. Und in der zweiten Erweiterung haben sie ja dann die aufgewerteten Gebäude quasi als große Pönöbel rausgebracht. Ja, jetzt ist es auch ein bisschen besser spielbar, was das angeht, auch wenn es vorher natürlich auch irgendwie funktioniert hat.
Ja, nicht nur das, sondern eben auch die neue Gebäudeart und die Datenchips. Die Mechanik finde ich einfach super.
Macht es halt wieder ein bisschen variabler einfach. Also ich fand, das hat so ein bisschen, zum Abschluss vielleicht, diese Daten-Ära-Erweiterung hat so ein ganz bisschen geschafft, den Zufallsfaktor nicht mehr ganz entscheidend zu machen, weil du halt durch diese Dinge halt relativ gut was abfedern kannst, wenn du jetzt nicht mal unbedingt die passende Karte kriegst und so. Okay, ja, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen nämlich drei Spiele, die alle...
Das zum Thema Bescheißen. Ja, ja.
Nein, das ist 6, 5 und 4. Das ist nicht beschissen.
Ach so, okay.
Noch wird nicht beschissen.
Die haben aber alle irgendwo auf dem Cover David Tucci stehen. Und zwar in verschiedenen Kombinationen. Und ich fange an mit Platz 6. Platz 6 ist ein Duellspiel. Ein richtig schönes Duellspiel, was viel geiler, also ich zumindest, viel geiler im Solo-Modus finde. Und zwar ist es wieder eine Simulation. Und zwar sind wir diesmal Kadetten, die Rolle von berühmten Kapitänen einnehmen müssen und dann mit diesen Kapitänen gegeneinander aufeinander losgehen. Und das Ganze machen wir in einem der schönsten Universen, die es überhaupt gibt, nämlich bei Star Trek.
Den halben Titel schon gespoilert.
Ja, es ist Star Trek Captain's Chair. Ein mega geiles Spiel.
Und ich habe es immer noch nicht über den ersten Tutorial-Modus rein ausgeschafft.
Siehst du, da bin ich dir voraus.
Ja, cool.
Also ich habe es ehrlich gesagt auch nur einmal zu zweit gespielt und das hat auch total Spaß gemacht. Also ich glaube, dass das, ich weiß nicht, also ob der Solo-Modus jetzt wirklich besser ist, aber wenn du diesen Solo-Modus hochspielst und ich habe da einige Schwierigkeiten irgendwie geschafft und bin dann höher gekommen und so, wobei ich auch sagen muss, dass ich irgendwann einen Regelfehler gemerkt habe, den ich immer gemacht habe, den ich dann irgendwann nicht gemacht habe, da wurde es wieder ein ganz bisschen schwerer zumindest. Der Solo-Modus ist mega geil. Du musst das so ein ganz bisschen managen. Wenn du es aber einmal durchblickt hast, dann geht das relativ schnell, weil du so eine Karte hast und dann deckst du halt von dem Gegner immer nur eine Karte auf und dann sagt dir halt die Karte, also guckst du in der Liste nach und dann steht da genau, was du machen musst. Und dann ist das eigentlich nicht besonders schwierig. Da gehen dann halt ein paar Karten weg, der nimmt einen Planeten ein und so weiter. Das hast du relativ schnell gehandelt. Und das Positive daran ist, dass der eigene Zug schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und wenn du dann halt auf den Gegner immer wartest, effektiv weißt du nicht so genau, was der vorhat und wenn er dann halt irgendwelche Planeten einnimmt, dann ändert sich vielleicht dein Plan wieder und so. Also es ist schon downtime-lastig dafür, dass es halt zu zweit gespielt wird. Ne? Also man muss schon dem Gegner auch die Zeit geben, weil man echt nachdenken muss und deswegen finde ich es halt alleine so geil, sodass ich es halt viel mehr alleine gespielt habe. Wie gesagt, einmal zu zweit und das funktioniert und das hat Spaß gemacht. Aber ich eben gerade fühlt sich so an, wie ich würde es lieber wieder alleine auf den Platz, aufs Brett bringen und suche mir dann halt auch selber alles aus. Ne? Ich suche mir die Schwierigkeit aus, ich suche mir den Gegnerkapitän aus, suche mir meinen Kapitän aus und so weiter. Und das Schöne ist, es kommen jetzt die Erweiterungen, die ich ungefähr seit, weiß ich nicht, 8 Monaten oder so vorbestellt habe und die immer noch nicht da sind. Ich habe sie mir extra wieder auf Englisch vorbestellt. Das hat letztes Mal nämlich so geil geklappt, weil ich dann dieses Spiel einfach super früh halt hier hatte und alle anderen haben irgendwie gewartet und gewartet und die deutsche Version hat ewig gedauert. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird ungefähr zeitgleich kommen, ne, weil bei Frosted irgendwie die deutschen Erweiterungen auch schon wieder angekündigt sind. Und dann wird das hier wieder richtig häufig auf den Tisch kommen, weil ich dann endlich mal ganz andere Kapitäne noch spielen kann.
Also du hast schon alle durch?
Ich bin schon Star Trek-Fan. Aber mir hat nicht alles gefallen und was ich zum Beispiel nicht so geil fand, war Discovery. Star Trek Discovery, ne? So, dass ich dann halt Burnham,
glaube ich.
Genau. Ja. Und die habe ich noch nicht angefasst, denn wenn ich dann da so sitze und ich habe sie und denke mir so, ja, oder jetzt nochmal eine Runde Picard oder nochmal irgendwie so eine der Serien, mit der ich groß geworden bin halt, ne? Next Generation oder Deep Space Nine. Dann habe ich halt Bock auf Deep Space Nine oder auf die Romulaner. Tascha, ja, ich weiß ihren romulanischen Namen nicht und so, ne, die da drin ist. Also das sind so Charaktere, mit denen mich viel mehr verbindet als mit dieser Burnham-Tante, Entschuldigung, sodass ich dann lieber zu denen greife, ehrlich gesagt. Ich glaube, als Gegner hatte ich sie schon. Ja, relativ hart, muss man sagen. Ich glaube, da habe ich verloren.
Ja, auch wieder so ein Spiel mit einer enormen Einstiegs- und Wiedereinstiegshürde. Also ich habe das jetzt eine Zeit lang nicht gespielt und ich habe da Respekt mir. Also ich muss mir wirklich einen Tag im Kalender ankreuzen. Ich sage, heute Captain's Chair. Und im Vorfeld nochmal die Regeln lesen, weil Multi-Use-Cards werden inflationär mittlerweile überall verwendet und das ist halt Peak. Du hast 10 verschiedene Optionen auf einer Karte, also daher kommen dann halt die riesen Downtime, kommt die lange Downtime her, wenn man das zu zweit spielt und auch im Solo-Spiel. Nach dem Tutorial, nach 3,5 Stunden war ich da durch und für ein Solo-Spiel ist das halt schon eine Hausnummer.
Aber man muss sagen, da ist so ein richtig geiler Kennenlernen-Solo-Modus drin, wo du gar keinen Gegner spielst, sondern wo du einfach nur Punkte machst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Der funktioniert richtig gut. Und dann zählst du am Ende und dann steht so, ja, wenn du jetzt irgendwie 80 bis 100 Punkte hast, dann üb mal lieber noch, ne? Und wenn du über 100 Punkte hast, dann kannst du dich schon mal trauen und sowas, ne? Also.
Also weißt du, wo ich jetzt gerade stehe? Ich bin nämlich genau bei diesem Solo-Modus. Ich habe es noch nicht gegen andere Gegner geschafft, ja.
Was ich auch viel schlimmer fand als die Multi-Use-Cards und dann irgendwie zu gucken, was wähle ich und welche Aktion will ich machen davon und wie will ich die Karte ausspielen und so. Was ich viel, viel schlimmer fand, war, dass es so unfassbar viele Möglichkeiten gab, Karten zu kriegen. Weil du hast Take und wenn du Take hast, dann nimmst du von da und kannst sie da hinlegen. Und wenn du Scan hast, dann kannst du da. Aber du kannst auch nach einem Trade scannen und dann musst du den aber ansagen und dann darfst du nur in den Stapel oder in den Stapel und so. Und da ist also das muss ich auch jedes Mal irgendwie wieder, komme ich durcheinander und so, ne? Und ich hatte eine Phase hier, wo ich es echt viel gespielt habe. Jetzt sind es auch schon wieder 4, 5 Monate oder so. Und jetzt sehe ich es genauso wie du. Jetzt sitze ich hier und habe voll Bock drauf, ja? Aber weiß halt, ich muss erstmal wieder richtig reinkommen, ne? Und fange dann mehr oder weniger wahrscheinlich wieder bei diesem ersten Solo-Modus an, um wieder reinzurutschen. Und das hindert es jetzt leider ein bisschen. Aber das Spiel an sich ist wirklich genial.
Ja, mit den Erweiterungen hast du spätestens dann einen neuen Anlass.
Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
Tobi, hast du es auch nur solo gespielt bis jetzt?
Ja, ja. Also ich habe viel drüber gelesen und ich weiß schon, dass ich das mit meiner Frau, mit der ich überwiegend zu zweit spiele, das gar nicht auf den Tisch packen muss.
Meine auch nicht.
Weil es einfach ein kompletter Overload ist mit den vielen Möglichkeiten. Nicht unbedingt das Thema, da wäre sie, glaube ich, offen, aber es ist natürlich nicht auf jeder Karte, es sind 10 Optionen drauf, aber es gibt durchaus mal Karten, da kommst du an diese Grenzen und wie Nils gerade schon gesagt hat, gerade bei solchen Deckspielen, wenn du Karten trashst oder dein Deck ausdünnen möchtest, du hast halt einfach hier unterschiedliche Möglichkeiten, dein Deck auszudünnen. Du kannst die Karten beamen und aufs Schiff bringen, du kannst dann aber irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, also die komplett dann aus dem Deck rausschmeißen. Es ist so extrem, was du an Möglichkeiten ins Logbuch packen, genau. Also es ist schon so thematisch, es nur irgendwie geht, aber halt für alle, die die Imperium-Reihe gespielt haben, halt nochmal eine Schippe drauf.
Und jeder Captain spielt sich komplett anders, also weil die alle ganz unterschiedliche Ziele haben und so, ne? Also Picard so ganz typisch will dann irgendwie möglichst, weiß nicht, der will irgendwie ganz viele Verbündete draußen haben, ne? Also Alliierte irgendwie zeitgleich irgendwie draußen haben und so auf seinen Schiffen oder auf den Planeten, die du dann hast und so, ne? Und der andere will aber ganz viele Waffen und was weiß ich was und die Romulaner wollen ganz viele Schiffe und so und aber gleichzeitig Planeten. Also es ist jeder auch ganz, also ganz, ganz stark asymmetrisch, was es dann auch ein bisschen schwer macht, glaube ich, reinzukommen. Und wenn du dann gegen andere spielst, wäre es halt auch gut, wenn der weiß, was der andere macht halt, ja, und sowas, klar, ne? Also. Und das macht, also die Einstiegshürde ist echt ziemlich groß, muss man sagen. Aber dafür ist das Spiel halt eben umso geiler, wenn man drin ist, glaube ich.
Ja, also ich war ja mal ganz, ganz großer Trekkie, aber wie du sagst, Discovery hat mich auch nicht abgeholt. Picard hat mich dann ein bisschen abgeholt wegen Nostalgie. Die Serie an für sich war aber Schrott und irgendwie hat es dann da aufgehört.
Achso, die Picard-Serie.
Fand ich nicht mehr gut. Die Picard-Serie, ja, ja, genau. Also klar, ich habe Next Generation geguckt, Deep Space Nine und Voyager, mega. Und auch die NX-01 von Jonathan Archer, keine Ahnung, die Serie ist. Enterprise einfach nur. Genau, alles super. Und es hat dann da angefangen, wo sie dann diesen Restart gemacht haben nach Star Trek 10, glaube ich, wo sie in die Vergangenheit gereist sind und dann Vulkan wurde zerstört und alles hat sich geändert. Da hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Das Spiel würde ich trotzdem gern spielen, mir war es bis jetzt bloß zu teuer. Aber ist ja ein Spiel, was du mitbringen kannst, wenn ich dich dann hier mal einlade.
Sehr gerne. Gut, Platz 5. Wir sind in Ägypten und wir bauen einen riesigen Tempelbezirk auf. Und zwar einen, den es heute noch, wo es heute noch ganz viele Ruinen zu sehen gibt. Und bisher könnte es wahrscheinlich ganz viel sein, ne? Im Zentrum von diesem Tempelbezirk steht ein riesengroßer Obelisk.
Ja, nachdem du ja schon gesagt hast, Davutoğlu-Trilogie.
Ein Tischspiel, Tekkenu.
Ja, genau, Tekkenu. Ja, ich musste mich entscheiden, ne? Also ich habe ja einige Tischspiele, die ich jetzt hier reinpacken hätte können. Das war bestimmt kein gutes Deutsch. Und ich habe mich dann für Tekkenu entschieden, weil ich ganz ehrlich, ich finde das am besten bisher. Also es ist das, was mich am meisten anspricht. Eins, was es hätte rausschmeißen können, wäre noch Teotihuacan gewesen. Aber Tekkenu ist irgendwie, verbindet mich mehr mit Tekkenu. Davutoğlu ist da übrigens nur für den Solo-Modus verantwortlich, ne? Also es ist schon von Daniele Tassini gemacht. Und Davutoğlu, die sind scheinen irgendwie befreundet zu sein, hat dann den Solo-Modus da halt gemacht, wie für so viele andere Spiele. Captain Share hat er übrigens nicht alleine gemacht, da war er noch mit Nigel Buckle. So, und bei Tekkenu ist einfach dieses, also das Spiel hat eine Mechanik, die ich so sehr liebe, nämlich das Dice Drafting. Das macht mir so viel Spaß. Und das ist für mich das geilste Dice Drafting, weil ich diesen Obelisken so liebe. Ich liebe es zu gucken, wo liegt Würfel A, B, Würfel B und welchen Würfel muss ich jetzt nehmen, denn der Clou ist ja, dass wir diese verbotenen Würfel haben, die reinen Würfel und die verdorbenen Würfel. Verbotene kann ich gar nicht nehmen. Und reine kommen halt auf die eine Seite der Waage und die verdorbenen kommen auf die andere Seite der Waage. Und dann muss das aber passen. Und wenn das nicht passt, gibt's Minuspunkte. Oder wenn es halt, wenn du nach positiven sehr großen Überschlag hast, Übergang hast, dann bist du halt nur später dran zumindest und sowas, ne? In der nächsten Runde, was dir aber auch die Strategie gut vermasseln kann. Und dann dreht sich der Obelisk und dann wird wieder alles anders und es werden neue Würfel eingewürfelt und was weiß ich was. Ich liebe das. Und du hast 16 Züge, es ist super tight. Meiner Meinung nach kannst du das eigentlich schon fast lassen, wenn du einen Zug mal, also du nimmst immer den Würfel für die Aktion, die du dann im Tempelbezirk machst oder du holst dir Ressourcen über den Würfel in der Farbe. Und eigentlich habe ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, halt immer der gewonnen, der nicht Ressourcen holen musste, der die Ressourcen irgendwie anders gekriegt hat und so. Und wir haben schon unterschiedlichste Strategien gesehen, die da irgendwie zum Sieg geführt haben. Also auch das ist wirklich total vielseitig und so ein richtig geiler Brecher, über den du total nachdenken musst. Mega viel Downtime, deswegen sage ich auch zu zweit recht vollkommen aus. Aber es macht so Spaß. Also mir persönlich macht es so Spaß. Ich mag Würfelmechanismen total gerne in Spielen, vor allem dann, wenn es nicht dieses ich würfle und gehe drei Felder vor ist und sowas, ne? Sondern wenn mit den Würfeln irgendwas Cooles passiert, du kannst sie natürlich auch manipulieren und so weiter, ne? Das ist natürlich alles drin. Das Thema ist ein bisschen, weiß ich nicht, gibt es halt relativ häufig, ne, diese Zivilisationsthemen, aber es steht ja bei den T-Spielen auch nur mal im Fokus, dass es irgendwelche Zivilisationen sind. Ja.
Ja, aber das passt zu diesem Ägypten-Thema mit dem Obelisken und mit dem Schatten und Zwielicht und der Helligkeit, ja. Also ich habe es auch schon gespielt damals, es ist bei mir ausgezogen, Tolkien und Teotihuacan finde ich besser, wobei Tekkenu auch noch ein sehr gutes Spiel ist. Meiner Meinung nach hat es da dann aber angefangen eben abzunehmen.
Sogar, ja. Ich habe es immer noch ungespielt bei mir stehen. Ich denke mir, weil wir im Vorfeld schon darüber gesprochen haben, wie lang meine Must-Have-Liste ist für die nächste Messe, es ist halt echt so traurig, wenn ich dann dich so von einem Spiel schwärmen höre, das ich eigentlich hier habe, aber ich traue mich oder krieg's einfach noch nicht auf den Tisch.
Ich habe auch schon seit einiger Zeit die Erweiterung hier liegen und auch die haben wir noch nicht angefasst. Ja, also irgendwann habe ich so gedacht, ich will die einfach haben. Erstens ist der Zweispieler-Modus so ein ganz, ganz bisschen angepasst worden, das ist relativ wenig, ne? Aber es ist so ein ganz bisschen gestreamliner für zwei. Aber es kommt halt eine neue Mechanik und eine neue Würfelfarbe mit rein und das wollte ich unbedingt schon die ganze Zeit ausprobieren und wir kommen halt auch nicht dazu, ne? Also mal sehen, wie lange das noch dauert.
Ich habe es auch noch gar nicht gespielt, aber du hast mich neugierig drauf gemacht.
Ja, bei mir ist es eher das Ägypten-Thema, was mich abgeschreckt hat, muss ich sagen. Also die Mechanik hat super gut funktioniert.
Ja, es ist, wie gesagt, es sind ja immer diese alten Zivil, also wobei es stimmt auch nicht, ne? Nachdem er dann irgendwie, also das erste, was ja so ein bisschen aus der Reihe tanzte, war Trismegistus. Alchemie als Thema und Transgalaktika und so, das habe ich auch noch hier liegen und auch immer noch nicht gespielt. War ja auch wieder ein anderes Thema und läuft aber, wenn ich das richtig gesehen habe, nach der Definition, die er irgendwann mal so inoffiziell rausgegeben hat, auch als T-Spiel, ne? Weil er irgendwie drei Kriterien abgreift. Keine Ahnung. Angeblich kommt ja ein richtiges Branding zu den T-Spielen raus, aber bisher habe ich es noch nicht gehört, ob das jetzt wirklich so sein soll oder nicht. Vielleicht ist es ja auf dem nächsten S&T-Spiel drauf. Mal gucken.
Ebenfalls ein guter Pick.
Danke. Platz 4. Da war er ganz alleine für verantwortlich, der David Turci. Und es ist ein Crossover mit Sven. Reicht das schon?
Ja. Ich habe eure Folge auch schon gehört und sehr guter Pick.
Okay, für alle, die jetzt noch nicht wissen und noch ein bisschen raten wollen. Wir wissen, dass in der Zukunft ein Komet, Asteroid, ich weiß nicht, ein Unglück auf der Erde passiert. Ich meine, es war ein Komet, der Einstieg in die Erde. Und der bringt ein Element auf die Erde, was Zeitreisen ermöglicht. Und dadurch, dass der Komet halt dieses Zeitreiseelement quasi reinbringt und das ein Zeitreiseelement ist, das ist ja immer ein bisschen komisch, ist das ja auch in die Vergangenheit gewandert, sodass wir jetzt in der Vergangenheit auch schon Zeitreisen machen können, obwohl der Komet noch gar nicht eingeschlagen ist. Und eigentlich bauen wir die ganze Zeit darauf hin, dass wir wissen, wann der Komet einschlagen wird und evakuieren wollen, haben so Evakuierungsbedingungen und so weiter. Und wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, man hat Worker, ein Worker-Placement-Mechanismus, wo man seine Worker in Exosuits reinstecken muss. Und zwar wirklich, wenn man die Erweiterung hat, in drei Exosuits reinstecken muss und dann damit in die Welt rausmarschieren kann. Es ist Necrony.
Ach, das!
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen, also alle, die jetzt viel über Necrony hören wollen, sollten mal in die letzte Folge unbedingt noch mal reinhören. Ich würde es an dieser Stelle gar nicht zu sehr ausweiten. Bei dir war es auf 5, glaube ich. Bei mir ist es jetzt auf 4 gelandet. Und eine ganz kleine Anekdote möchte ich noch dazu erzählen. Es war echt so eins der ersten richtigen Brecher, die wir hier irgendwie mit, die bei uns zu Hause eingezogen sind. Necrony, und ich hatte vorher irgendwie so total Respekt. Und dann haben wir das erste Mal gespielt und ich habe festgestellt, ja, kommt einem so vor, als wäre es irgendwie hart, und Weight Rating ist ja irgendwo auch bei 4 oder was weiß ich was. Ich kann ja mal schnell gucken, ich habe es hier offen. Ja, ich glaube 4. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also eigentlich ist es gar nicht so viel drin, dass man da so viel Angst vor haben muss, und die Züge sind relativ logisch und so weiter und alles baut schön aufeinander auf. Also das ist so ein Spiel, das kann man ruhig mal ausprobieren. Ist natürlich auch mal ein bisschen leichter, wenn man hat, wer es erklärt. Aber ich finde es zum Beispiel zugänglicher als Tekkenyu, worüber wir ja eben gerade gesprochen haben.
Das ist so ein Expertenspiel, das ist so zugänglich, da kannst du mich nachts um 2 wecken und ich erkläre dir die Regeln. Und ich spiele das auch nicht mehrmals im Jahr. Also wenn ich es einmal im Jahr spiele, ist es schon häufig. Aber kann ich alles unterschreiben.
Das trifft es ganz gut. Wir hatten es auch mal irgendwie eine dreiviertel Jahr oder so nicht auf dem Tisch, haben es rausgeholt, dachten so, ja, es wird mal wieder Zeit, und ich habe immer Bock, das zu spielen. Und dann gab es diese Hilfekarten, und das sind ja echt kleine Karten, und da stand der Rundenablauf drauf, und wir haben beide drauf geguckt und haben gedacht, ja, klar, so war es halt, ne?
Ja, genau, auf die wollte ich auch gerade hinaus. Also diese Hilfekarten sind gerade mal so groß wie so eine normale Spielkarte, und da stehen 5 Begriffe drauf untereinander, oder 6, wie viele Phasen halt auch sind, ich glaube, es sind 6. Und das war's, und mit denen kommst du wieder rein ins Spiel. Also die Regeln sind nicht schwer.
Das ist voll gut. Irgendwie motiviert das total, das Spiel mal zu lernen und sich hinzusetzen, das zu spielen, wenn es so zugänglich ist, trotz der Komplexität.
Also die Anleitung ist trotzdem dick und viel. Aber wenn du eben mal drin bist und nach einem halben Jahr es wieder auf den Tisch bringst, dann die Regeln hast du relativ schnell wieder drauf, ja.
Wobei ich das selber nicht mehr oder weniger ohne Fractures of Time spiele, weil das macht für mich das Spiel richtig rund. Aber das, was wir gerade so schön gelobt haben mit Fractures of Time, wird es dann schon komplexer, komplizierter. Einfach durch die Tatsache, dass du so hin und her glitschen kannst und Sonderregeln und weitere Ressourcen. Da komme ich auch immer wieder ins Straucheln, aber Grundspiel, say no more, da bin ich immer dabei.
Wobei die Regeln immer noch einfach sind, aber gerade diese Planungsphase wird dann so komplex, weil du eben mit jedem Arbeiter zweimal irgendwas machen kannst, theoretisch. Und dann noch zu überlegen, ja, die anderen könnten vielleicht auch wegspringen, dann wird das nachher wieder frei, was plane ich jetzt? Das finde ich der Komplexitätsgrad an diesem Spiel.
Ja, und dann halt die Glitches, die dann noch entstehen können und sowas. Also du bist halt zuvor in Anachrony, bist du in dem Konzept Anomalien und habe ich hier und dann halt noch extra Board und sowas. Es ist halt einfach more, nicht unbedingt more of the same, sondern das, was, wenn man es oft genug gespielt hat, was das Spiel wirklich rund macht, meiner Meinung nach. Für viel und Expertenspieler vor allem, ja.
Bin ich bei dir, ja. Sehr schön, wird immer besser.
So, Platz Nummer 3. Basiert auf einem Spiel. Das Spiel basiert auf einem Comic von Robert Kirkman. Und der Comic war mir vorher relativ unbekannt, bis es bei Amazon eine Serie dazu gab, die immer noch sehr erfolgreich läuft übrigens. Wir sind ein Team von Superhelden und was man halt als Superheld so macht, müssen wir natürlich zusammenarbeiten, um die verschiedensten Bösewichte und Szenarien zu besiegen und dabei die Szenarien zu knacken. Und das machen wir, indem wir simultan Cubes aus einem Beutel ziehen, also jeder aus seinem eigenen, und mit dem dann unsere Fähigkeiten aktivieren. Und die Rede ist von, weiß es noch jemand? Irgendwann habe ich drüber gesprochen.
Invincible.
Genau.
Aber ich weiß noch nicht, was jetzt Dice Game oder Card Game? Ich glaube, da gibt es mehrere davon.
Es ist genau, es gibt das Card Game auch noch und das ist The Hero Building Game. Was vollkommen unterm Radar gelaufen ist, also wo ganz wenig Leute überhaupt wissen, dass das existiert, leider. Und man ewig gewartet hat und dieses Jahr kam eine unfassbar tolle Nachricht. Es kommt endlich die Erweiterung, die erste. Mit 4 neuen Helden und ganz viel neuem Content und so. Also das war so schön, als ich das gelesen habe. Ich habe mich so gefreut.
Ich muss zugeben, du hast da von dem Spiel schon mal irgendwo in einer Folge erzählt.
Ja.
Und du hast mich da so angesteckt, dass ich die erste Staffel von Invincible mir dann auch angeguckt habe. Also weil man das so schnell irgendwie wegbingen kann. Kann ich verstehen, wenn man da so Fan von so Superhelden-Serien ist. Das macht einiges anders. Geht so ein bisschen in Richtung The Boys, was ich auch immer sehr gern mochte. Und das als Brettspiel finde ich cool.
Ja, das Schöne ist, es hat halt dieses Backbuilding, ne? Also, dass du die Cubes halt in deinen Würfel, in deinen Beutel reinbringst und dann über die Cubes halt unterschiedliche farbige Cubes dann deine Fähigkeiten auslöst und es natürlich wieder Zonks gibt, ne? Also die Nieten, die schwarzen Cubes, die du nicht ziehen willst, denn wenn du 6 davon hast, dann crashst du, die aber gleichzeitig Joker sind. Und diese Mechanik, die ist irgendwie so cool. Also es macht einfach so Spaß, da zu ziehen. Und dieses typische, was wahrscheinlich viele, dieses Quacksalbergefühl, was man halt kennt, ne? Ziehe ich jetzt nochmal oder bin ich dann über der 7 und so, ne? Das hast du dann halt auch, ne? Also ziehe ich jetzt nochmal und habe ich dann 2 schwarze Cubes oder riskiere ich es, weil ich unbedingt noch da einen hauen will gerade. Und ich weiß, wenn ich jetzt einen gelben habe, dann haue ich den jetzt noch um. Das ist schwierig, ne? Und das macht aber total Spaß. Und das habe ich so in so einem Spiel. Und ich glaube, ich habe inzwischen einige kooperative Superhelden-Spiele durch noch nicht gesehen. Und das macht mir richtig viel Spaß. Das macht meiner Frau richtig viel Spaß. Wir haben einen Kumpel, mit dem haben wir das durchgerockt. Spielen es dann immer zu dritt eigentlich. Und das ist richtig, richtig toll. Richtig schönes Erlebnis. Funktioniert alleine zu zweit, zu dritt, zu viert. Immer gut. Weil es halt viel gleichzeitig ist auch, ne? Also die Downtime ist quasi nicht vorhanden.
Ich hoffe, du hast eine große Tasche, wenn du hier anreist. Sehr schön. Kenne ich auch nicht. Also nur das, was du damals in Folge 110 besprochen hast.
Ja.
Das hast du nicht gewusst, oder? Das hast du nachgeguckt gerade, dass es 110 war.
Natürlich weiß ich, dass ich
Sven
weiß.
Man kann sich sowas merken.
Gut. Ja, jetzt wird's einfach. Also jetzt kommen 2 und ich bin mir sicher, bei einem haben vielleicht einige schon eine Ahnung, was das sein könnte. Aber wir kommen erstmal zu Platz 2 und da sage ich nur eine einzige Sache und dann wissen alle 3, welches Spiel ich meine. Wir bauen ein Zoo.
Jetzt fallen mir 2 Titel ein.
Oh, okay, es ist das Zoo-Spiel.
Okay.
Es ist nicht nur bei mir Platz 2.
Du meinst bei vielen, vielen anderen Vielspielern auf BoardGameGeek ebenfalls?
Ja.
Ja, dann kann es ja nur Zoo Tycoon sein. Ja, Arche Nova.
Ja, natürlich. Es gibt viele Zoo-Spiele, aber ich glaube, alle haben irgendwie bei dem einen Zoo-Spiel ganz schnell Arche Nova im Kopf. Und ja, es ist Arche Nova. Arche Nova war eins unserer ersten Spiele und ist eins unserer meistgespielten Spiele hier. Am Anfang hatten wir Wochenenden, da haben wir wirklich, wenn die Kinder nicht da waren, hier gesessen und haben 6-mal Arche Nova gespielt an dem Wochenende oder so und haben immer wieder neue Sachen entdeckt und hatten Bock weiterzumachen. Und als dann Wasserwelten kam, hatten wir das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel einfach noch runder geworden und noch besser geworden. Und dann kamen ja nochmal neue Zoopläne raus und sowas. Und neulich habe ich irgendwann entdeckt, dass es ganz viele Fan-Zoo-Pläne gibt, die man sich natürlich ausdrucken und laminieren kann und dann mit denen spielen könnte und so. Also da steht einem eigentlich auch noch ein bisschen was voraus, bevor. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach genial. Für mich ist es zu Recht auf Platz 2. Und da man jetzt vielleicht schon gemerkt hat, dass ich Brass Birmingham nicht drin habe, auch wenn ich Brass Birmingham total gerne mag und das ein fantastisches Spiel ist, wäre es halt für mich Archenova auf der 1 bei Board Game Geek und nicht Brassburn. Mhm. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht irgendwann so weit sein wird. Ich bin sogar beim Kickstarter mit drin für diese 3D-Sachen, aber nur für die Triple-Layer-Overlay-Boards, die es da irgendwie gab, auf die ich seitdem warte. Und andere Zoopläne noch, glaube ich. Irgendwie sowas.
Und nur die kleinen Miniaturen, aber ansonsten nichts.
Nein, ne? Die habe ich nicht. Die habe ich nicht genommen. Ja, ansonsten muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ne? War auch schon in einigen Folgen Thema. Gut, Platz 1. Und da muss ich wahrscheinlich noch viel weniger sagen. Und Sven sagt jetzt meine Platz 1.
Auf einmal ist der Druck bei mir. Warum?
Torschusspanik.
Ja, ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. Das geht nicht. Dani, sag du. Ja, so.
Okay, ich gebe euch einen Tipp und dann wisst das alle. Haut ab, ihr blöden Siedler. Das ist meine Insel.
Na.
Oh, Sven,
warum komme ich nicht drauf?
Du lässt das immer über dieses Spiel, wenn ich davon
spiele. Ja,
sage, wie geil.
Spirit ja, Island, natürlich. Mir ist der Name nicht eingefallen. Das ist ja unglaublich.
Dieses Spiel
ich habe das schon so verdrängt.
Vokabular. Nee.
Ich glaube, er hatte in der letzten Folge Monopoly drüber angesiedelt.
Die Folge wird hiermit abgebrochen. Ende.
Ja, Spirit Island ist unser meistgespieltes Spiel. Seitdem ich Spiele tracke, ist das so weit vorne. Und es ist auch immer noch, auch vor, weiß ich nicht, über 60 Spiele oder so Partien vor solchen Spielen wie Agent MU, wo ich für eine Partie 5 Minuten brauche, oder Lightspeed Arena, wo es 3 Minuten braucht oder so. Ne? Wir lieben es einfach. Wir lieben es. Wir spielen es rauf und runter. Jetzt leider auch schon wieder ein bisschen länger nicht mehr. Aber ich bin sicher, die nächste Spirit Island Phase ist bei uns immer nur eine Frage der Zeit. Und dann werden wieder 30 Partien hintereinander gerockt an 30 Tagen. Besonders, wo inzwischen auch noch eine Erweiterung mehr oder weniger so halb angekündigt wurde. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, es soll noch eine Dahan-Erweiterung kommen. Also es war ja alles ein bisschen schwierig, denn das war ja bei, und jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Verlag. Also es ist ja der Royce, der hatte es doch bei, wo war es denn vorher? Auf jeden Fall haben sie es verkauft. Ne? Also es ist ja einer von denen, die pleite gegangen sind. Inzwischen ist es bei, weiß ich auch nicht mehr. Und da wird wohl nochmal eine Dahan-Erweiterung auf jeden Fall kommen. Also eine ist wohl mehr oder weniger sicher. Zumindest hat er die schon relativ weit fertig.
Aber wenn es jetzt schon auf deinem Platz 1 ist, dann muss ich es ja über mich ergehen lassen. Könntest du einfach mal erklären, wie das Spiel funktioniert? Weil wir haben es noch nie besprochen.
Wir haben es echt noch nie besprochen?
Zumindest steht es nicht in der Liste.
Krass. Ja, das mache ich. Ach, Sven.
Ja, also ich bin jetzt die nächsten 10 Minuten weg.
Ja, ich fand es immer ganz lustig, weil mir irgendwer das Spiel mal nahegelegt hat als Anti-Katan. Und das war so, ja, okay, dann habe ich damals erstmal sowas erwartet wie Katan. Und das ist es gar nicht. Es ist nur von der Themenidee her halt irgendwie das Umgekehrte. Ne? Also Katan, wir besiedeln eine Insel und jetzt sind wir Naturgeister und wollen verhindern, dass die Insel besiedelt wird. Und das machen wir, indem wir halt Geister haben, die auf diesen Inseln Präsenzen haben. Die Geister sind extremst asymmetrisch. Wir versuchen uns mit unseren Präsenzen auszubreiten auf der Insel, haben ein Kartendeck, also immer so ein Startdeck von 4 Karten und spielen halt diese aus, können über die Zeit neue Fähigkeiten kriegen und so weiter. Also wir haben am Anfang immer in der Runde eine Wachstumsoption, wo wir dann halt entweder uns ausbreiten oder mehr Mana kriegen oder mehr Karten ausspielen können und. Also da gibt's die Möglichkeiten sind endlos in diesem Spiel, einfach weil es so viele Geister inzwischen gibt. Und dann spielt man halt seine Karten aus, die man bezahlen muss über den, ich weiß nicht, es heißt nicht Mana. Ich habe den Namen vergessen, wie es da heißt. Das ist Spirit wahrscheinlich. Auf jeden Fall bezahlt man dann die Karten, spielt die aus und dann kann man die Fähigkeiten abhandeln. Da gibt's noch schnelle Fähigkeiten und langsame Fähigkeiten und zwischen den langen und schnellen und langsamen Fähigkeiten kommt dann halt immer der Zug der Siedler. Und der ist so ein ganz bisschen planbar, weil man halt sieht, wo die Siedler bauen werden und wo die Siedler Verwüstungen machen werden. Was man aber immer nicht weiß, ist eine verdeckte Karte, wo die Siedler neu entdecken. Und das ist dann immer so ein bisschen unvorhergesehen, wo man dann halt planen muss, was könnte kommen und so weiter. Dadurch wird das Spiel ein ganz bisschen durchrechenbar, aber das braucht es auch, weil man, also sonst wäre es, glaube ich, zu zufallslastig, um es wirklich gut spielen zu können und um es dann halt immer zu packen. Und so spielt man halt Runde für Runde durch und man gewinnt dann halt, indem man es entweder schafft, die Siedler einfach so komplett zu vertreiben von der Insel. Also die haben drei verschiedene Einheitentypen, indem man die alle vertreibt. Oder man macht ihnen Angst zwischendurch durch alle möglichen Sachen. Und da gibt es halt auch wieder Geister, die sich darauf spezialisiert haben. Und dann werden dadurch auch Furchtkarten ausgelöst, die normalerweise immer ein bisschen helfen können. In unterschiedlichen Furchtstufen. Und wenn man dann erstmal in die zweite Furchtstufe kommt, dann muss man die Siedler schon nicht mehr ganz vertreiben. Dann reicht es zum Beispiel, wenn man nur noch Städte und Dörfer abreißt. Und in der dritten Furchtstufe muss man nur noch die Städte besiegen und so weiter. Oder man spielt halt den ganzen Furchtstapel durch. Also macht ihnen wirklich so viel Angst, dass sie dann abhauen. Und es gibt zum Beispiel einen Geist, auch schon im Grundspiel, der einfach gar keinen Schaden machen kann an den Siedlern, der also nur Angst macht und dann halt von vornherein die Taktik also darauf legt, dass er die irgendwie durch Albträume und so weiter vertreibt. Und das Spiel ist mega, im Grundspiel ist es schon mega, aber es gewinnt halt unfassbar durch die Erweiterung, weil halt nicht nur die Geister, also neue Geister dazukommen, sondern weil sie auch für die alten Geister neue Fähigkeiten rausgebracht haben. Denn jeder Geist hat nochmal eigene Fähigkeiten aufgedruckt auf seinem Tableau und da sind neue dazugekommen und dadurch spielen sich die Geister so unterschiedlich und man findet immer wieder neue Kombinationen von Geistern, die einfach total gut miteinander funktionieren und sowas. Und deswegen haben wir da so unfassbar viele Spiele drauf, weil wir einfach ganz lange in diesem Spiel nie über den Punkt weggekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt einen Gegner, der ist halbwegs schwer, aber nicht hyperschwer. Das kann man nämlich auch anpassen, wie man will. Und dann spielt man heute mal gegen England und morgen mal gegen Frankreich und so. Und dann probieren wir die Geister aus in der Kombination und gucken mal, was funktioniert. Ne? Also wir haben auch schon bei, ich glaube, Schweden und England haben wir auch schon in den höchsten Schwierigkeiten besiegt. Aber andere haben wir teilweise nicht mal probiert in höheren Schwierigkeiten, weil wir einfach nie dazu gekommen sind.
Ja, das Spiel spricht mich thematisch so an. Ich habe es ja auch ein paar Mal probiert. Es hat dann eben an dieser Mechanik gescheitert, dass du alles durchrechnen kannst. Gefühlt weißt du, was dein bester Zug ist. So die Gegner ankratzen macht irgendwie wenig Sinn meistens, weil sie sich dann regenerieren. Also wenn, dann musst du das Haus komplett weghauen mit einem Zug. Das hat mir nicht gefallen, aber dieses Thema, dass du mal von der anderen Seite spielst, dass du diese Geister spielst und die Invaders versuchst, von deiner Insel abzuhalten, das spricht mich sowas von an. Eigentlich will es mir gefallen, aber es tut es einfach nicht, weil die Mechanik gefällt mir nicht.
Und dem möchte ich ein bisschen widersprechen, jetzt heute, wo ich mal die Gelegenheit dazu habe. Denn, also alleine, ich nehme mal so das Beispiel, also das Grundspiel, da gibt es diesen Blitzgeist und das ist so ein Einstiegsgeist mit leichter Komplexität und so weiter und den spielen alle. Und irgendwann stellst du fest, wenn du in der ersten Runde mit dem keine einzige Karte ausspielst, dann hast du für die zweite Runde auf einmal eine Kombination da liegen, weil du dann drei Karten ausspielen kannst, die du sonst nicht bezahlen könntest, weil dir dann einfach halt die Ressourcen dazu fehlen. Und dann haut der auf einmal ganz anders rein in der zweiten Runde und dann hat man halt die ersten Runde nur zugeguckt, so ungefähr, ne? Und so findet man halt bei den verschiedenen Geistern einfach auf einmal Mittel und Wege, da nochmal ganz anders ranzugehen, die dann auch überhaupt nicht mehr durchrechenbar sind, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wie man dann irgendwie da am besten und spätestens die nächste Entdeckung, weiß nicht, du rechnest, es gibt ja verschiedene Gebiete, ne, Sumpf, Wald, Gebirge und so weiter und du rechnest fest mit Gebirge und dann kommt auf einmal doch Sumpf oder es kommt die Küstenkarte, die alle hassen und dann wird auf einmal an der Küste und so weiter, ne. Du hast verschiedene Geister, die ja gar nicht so auf Zerstörung gehen, sondern die immer versuchen, mehr oder weniger die Ausbreitung einzudämmen. Und wenn die dann mal eine Karte falsch kriegen, mit der sie nicht gerechnet haben, die sie nicht so antizipiert haben, dann war es das für die, ne, in dem Moment. Dann gibt es einen Schneeballeffekt und dann war es das für die Partie und der kann neu anfangen, so ungefähr, ne. Von daher ist es zu einem sehr großen Teil berechenbar. Das muss es halt, wie gesagt, sein, sonst wäre es, glaube ich, nicht spielbar. Aber es kann dir trotzdem noch so viel querschießen.
Krasserweise, jetzt wo du drüber sprichst, macht es mir schon wieder Bock drauf, aber nein, ich weiß, es wird mir dann nicht gefallen.
Du hast ihn fast.
Auf damit.
Jetzt darfst du auch einpacken.
Ja, ich spiele erstmal Evolution mit ihm.
Ja.
Ich rechne dem Spiel zwei Dinge ganz groß an. Zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, ich kann es jetzt aber nicht an einem festen Titel ausmachen, war Alpha-Spieler-Syndrom echt ein Problem in meine Spielerrunden. Und das Spiel hat es als erstes so geschafft, dadurch, dass jeder halt einfach seine eigenen Handkarten hat. Man kann sich über das Board austauschen, man kann darüber reden, was greifen wir als nächstes an, was machen wir hier, aber jeder steuert halt einfach seinen eigenen Spirit und da hat ein Alpha-Spieler keine Chance. Und das Zweite ist, das ist so elegant designt. Also da hat man sich so viel Gedanken darüber gemacht, mit möglichst wenig Karten thematisch auf diesen Inselplättchen was rauszuholen, dass mich das am Anfang echt vom Hocker gehauen hat. Ich habe das lange Zeit nicht spielen können. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat gemeint, komm, wenn wir da auf Dienstreise sind, wir zocken das im Hotel. So, okay. Und wenn ihr da so diese billigen Ibis-Hotels dann irgendwie so kennt, wo da einfach noch relativ wenig Platz ist. Wir haben halt einfach zu zweit auf so einem wirklich schmalen Tisch Spirit Island gespielt und ich weiß noch, die Kombination war dann einfach nur so zum Kennenlernen dann der Ozean, der am Rand eigentlich nichts so wirklich kann, außer am Rand halt alles wegzusnacken, was da ist. Und er oder ich, der Zweite auf jeden Fall, hat dann den Fluss gespielt und er hat halt alle Richtung Ozean rausgespült und ich fand das so elegant. Oder eine snackt die alle von der Küste weg und der andere spült sie Richtung Küste. Das fand ich so elegant designt, dass wir dann irgendwann zum Abschied oder ich dann zum Abschied von dem Kollegen dann selber einen Spirit gebastelt habe, eine Sharknado-Spirit, weil er ein riesen Sharknado-Fan war, der dann auch so vom Meer aus dann Präsenzen ins Land gebracht hat, die dann aber irgendwann wieder verschwinden und dann mit Kartendesign noch und durch, also da habe ich mich in der Zeit sehr intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. Jetzt kommt das kleine Aber. Ich find's optisch nicht so den Bringer. Das hat mich, diese Materialkombination aus Plastik und Holz, auch wenn es thematisch voll Sinn ergibt, das hat mich nie so wirklich angelacht. Gerade weil die Inselseiten, ich kann jetzt nur über das Grundspiel sprechen, die Inselseiten, die das Spiel übersichtlich machen, die sind hässlich, subjektiv gesehen. Und die, die es hübscher machen, sind unübersichtlich. Und das, ich hab's bei mir auch noch in der Sammlung, weil ich finde, das ist ein Spiel, wenn man Sammler und Vielspieler ist, das kann man gerne auch mal in der Sammlung haben. Aber es kommt bei mir tatsächlich kaum noch auf den Tisch, weil es mich nicht mehr so anspricht, optisch mal anspricht, obwohl ich immer noch finde, es ist ein sehr, sehr elegantes Spiel.
Ich finde das mit dem Alpha-Spieler so geil, dass du das sagst, denn das war einer der Gründe, warum ich lange irgendwie kooperative Sachen nicht mehr angefasst hatte. Denn ich kannte das zum Beispiel von Legenden von Andor, wo ich das ganz, ganz furchtbar fand. Da kann im Prinzip einer alleine das Spiel spielen, die anderen können gehen, so ungefähr. Also das hat total genervt bei diesem Spiel. Und was, dann war Spirit Island so, dann habe ich irgendwann gesehen, ja okay, und das ist das Spiel, wo das angeblich überhaupt gar nicht geht. Und damit hat es mich dann gehuckt, so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt kooperativ erleben, wo das wirklich so gar nicht geht. Und dann bin ich auch wieder auf den kooperativen Zug aufgestiegen. Und zum Beispiel die ich heute erwähnt habe, die haben alle kein Alpha-Spieler-Problem, ne? Gar nicht, es geht gar nicht. Und ich würde auch behaupten, dass ich ganz viele kooperative Spiele inzwischen habe, die das nicht mehr, dieses Problem überhaupt gar nicht mehr kennen. Und das ist auch ein Trend, finde ich. Also versuch mal Take Time zu spielen, ohne. Das geht gar nicht und so, ne? Also von daher. Naja.
Ja, gut. Take Time löst es ja einfach, dass überhaupt nicht gesprochen werden darf. Ja. Damit hast du es ja schon. Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen. Also Nils, mit dir würde ich eine Partie spielen.
Ich wäre auf jeden Fall dabei.
Ohne Witz, ich habe gerade Bock gekriegt. Das ist unglaublich.
Sehr schön.
Also, sehr schöne 9 Titel. Plus 1.
Ja, das war meine Top 10. Ich hab's geschafft.
Sehr, sehr schön. Aber dass du Spirit Island auf die 1 legst, das war, glaube ich, wegen mir, nur um mich zu ärgern.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte lange überlegt, ob es eigentlich Arche Nova sein müsste, weil das so ein bisschen so ein Spiel war, was uns viel ins Hobby geholt hat. Aber alleine, wenn ich angucke, wie oft wir das gespielt haben, wie viel wir haben von Spirit Island, also wir haben alles von Spirit Island. Fast alles. Es kann nur Spirit Island sein. Es kann, also wir hatten hier wirklich Wochen, wo wir Kinder ins Bett, während der eine die Kinder ins Bett gebracht hat, hat der andere schon aufgebaut und dann war eigentlich nur noch die Frage, welchen Geist wir jetzt denn heute spielen. Und das ging hier wochenlang so weiter.
Richtig cool. Sehr schön, aber wahrscheinlich nächste Woche, wenn man dich nächste Woche fragt oder nächsten Monat vielleicht schon, dann sind es 2, 3 andere Titel drin.
Ja, das könnte passieren.
So hatte ich zumindest das Gefühl bei meiner Liste. Okay, wollen wir denn noch eine Runde gespielte Spiele machen?
Ich höre euch dann gerne zu.
Wer mag denn anfangen, Dani oder Tobi?
Ich lasse Dani gerne den Vortritt.
Okay, ich habe ein älteres Spiel mitgebracht, das ihr bestimmt alle schon kennt. Wir kannten das tatsächlich noch nicht bis zur BerlinCon. Also kennen im Sinne von, wir haben davon gehört und wir haben es gesehen schon, aber halt noch nie gespielt. Und das ist Sagrada. Das ist von Adrian Adamescu und Dakiel Andrews, ist illustriert von Peter Wocken und ist 2018 bei Pegasus rausgekommen. Und wir bauen über 10 Runden Buntglasfenster für die Basilika Sagrada Familia in Barcelona. Und jede Person hat dabei einen eigenen Rahmen, der vorgibt, welche Farben und Würfelaugen dahingelegt werden dürfen. Wir haben es nämlich mit einem Dice-Drafting-Spiel zu tun. Und es dürfen keine gleichen Farben und Zahlen orthogonal nebeneinander liegen. Das gilt für alle Fenster. Und so würfeln wir, nehmen Reihe um Würfel und legen die in unser Fenster, können gegebenenfalls mit Werkzeugen die Würfel noch manipulieren und versuchen so möglichst gut das Fenster zu füllen. Freie Fenster geben am Ende Minuspunkte. Ja, durch die verschiedenen Fensterrahmen und Werkzeugkarten und die öffentlichen Aufträge, die es gibt, gibt es halt ja jedes Mal neue Aufgaben, variiert der Spielaufbau halt jedes Mal. Und das haben wir jetzt auf der BerlinCon auf dem Flohmarkt halt mitgenommen, weil, ach ja, Sagrada kennt man ja, ist so ein Klassiker und müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und hat uns wirklich total gut an einem Sonntag im Garten dabei einen Kaffee getrunken und mit Mama eine Runde gespielt. Und haben gesagt, ja, also gut, dass wir das nachgeholt haben. Da haben wir echt einen Klassiker verpasst, der sich schön gemütlich runterspielt und viel Wiederspielreiz mitbringt. Uns hat sehr gut gefallen.
Ich wollte die ganze Zeit schon fragen, ob es die Neuauflage war, aber wenn du gesagt hast, dass du es gebraucht gekauft hast, dann ist es wahrscheinlich
das alte. Die erste Frage. Ja.
Also bei uns ist es auch im Schrank und ich finde, du hast es relativ gut beschrieben. Das ist wieder so ein Kaffeelänge-Ding irgendwie, wo man sich cozy, ja, bequem, gemütlich einfach mal hinsetzen kann am Nachmittag und weiß, ich habe jetzt hier 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, dann bin ich durch und setze da ganz gemütlich die Dinger rein und kann nebenbei nochmal quatschen. Meine 7-jährige Tochter, nein, ich glaube, da war sie sogar 6, da hat sie schon das erste Mal gespielt. Also auch da ist ein bisschen was möglich, irgendwie so mit seinen Kindern da mal was zu machen und die hatten da Spaß dran. Also ich mag das auch total gerne.
Das sind die bunten Würfel bestimmt auch besonders reizvoll gerade.
Auch, so, ja, aber meine Große ist so ein bisschen verrückt. Die findet das halt auch geil, dass sie sich dann halt da Gedanken machen muss in dem Alter, was wohin kommt und was nicht nebeneinander liegen darf und sowas. Das macht ihr halt Spaß. Also auch sowas wie Sudoku und so macht ihr total gerne. Und das hat ja so ein bisschen Sudoku-Anleihen.
Ja, bei mir ist es so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber alle haben immer den Vergleich mit Roleplayer gebracht, weil das im Kern dann so ja sehr ähnlich ist, nur mit Thema. Und dann habe ich mir Roleplayer geholt und war damit zu der Zeit super happy und habe dann nie Sagrada wirklich nachgeholt, weil ich jetzt auch Buntglasfenster mit Ausnahme von Azul zu dem Zeitpunkt, als Azul rauskam, fand ich halt auch Buntglasfenster nicht unbedingt ansprechend. Aber mittlerweile, ich meine, man verändert sich ja, und jetzt auch bei mir zu Hause, ich habe jetzt schon mit den Kindern versucht, mal Azul irgendwie ein bisschen rauszuholen, und die spielen ja gerne auch mit diesen Bakelitsteinen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sagrada da ganz gut jetzt ankommen könnte bei meiner Großen. Und eben nicht so ein Roleplayer-Thema, was irgendwie Elfen und Zwerge, das zieht er vielleicht in dem Fall nicht, aber so ein einfaches, ich sortiere farbige Würfel und Zahlen und versuche da möglichst viele Punkte zu machen, müsste ich dem vielleicht auch mal eine Chance geben. Und von Sagrada gibt es ja mittlerweile auch so viele Alternativen und Neuauflagen.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Also es ist echt, hält sich wacker.
Gab ja auch Erweiterungen, ne? Für Sagrada an sich. Also für das eine Sagrada relativ viele. Ich glaube 3 oder 4 Stück oder so, immer so kleine Packungen. Die habe ich aber auch nicht gespielt.
Okay. Tobi, magst du?
Gerne. Ich stelle heute ein Spiel vor von einem Autoren, der bringt noch nicht so viel raus wie Rainer Knizia, aber ist ja vielleicht auch nicht auf dem besten Weg.
Also
ich
glaube, alle anderen Autoren.
Das geht zusammen, ja. Das ist tatsächlich auch ein bekannter Spielautor, Richard Garfield, wo man jetzt auch nicht sofort drauf käme, was könnte denn das jetzt für ein Spiel sein. Es ist aber tatsächlich aus diesem Jahrgang und ein Zwei-Personen-Ableger. Und zwar spreche ich von Bunny Kingdom Town. Als damals Bunny Kingdom rauskam, habe ich den Namen Richard Garfield gehört. Das ist ja mit der Erfinder oder eine der Erfinder von Magic the Gathering. Und dann habe ich gehört, Bunny Kingdom? Seriously? Wirklich? Was ist denn das für ein Spiel mit kleinen süßen Häschen da irgendwie auf einem Schachbrettmuster? Ja, irgendwelche Mehrheiten sammeln und sowas. Hat mich nie so ganz gecatcht. Jetzt hatte ich mit Daniel auf der Spielwarenmesse tatsächlich eine ganz lustige Begegnung. Beim Yellow-Stand durften wir tatsächlich damals nicht über dieses eine Spiel sprechen und berichten und keine Fotos machen. Also das hatte ich dann auch schon mal als Anekdote erzählt in unserer Spielwarenmesse-Folge. Das war tatsächlich dieses Spiel hier und aus dem Grund wollte ich es dann unbedingt mal ausprobieren. Ist auch ein Spiel, das kostet nicht die Welt, so zwischen 20, 30 Euro. Was macht man hier? Es ist, wer Bunny Kingdom kennt, hat gewisse Anleihen davon. Man hat jetzt nicht ein 10x10 Raster, sondern ein 5x5 Raster. Da ist eine Landschaft abgebildet und was wir versuchen, wir sind Häschenarchitekten und versuchen, die besten Dörfer zu bauen und Siegpunkte zu generieren. Und das machen wir überwiegend dadurch, dass wir größere Gruppen, orthogonal verbundene Gruppen bauen mit möglichst vielen Sternen auf diesem Plättchen und möglichst vielen unterschiedlichen Gebäudetypen. Es gibt insgesamt 5 bzw. 6 Gebäudetypen, aber nur 5 kann man wirklich werten. Und wenn man jetzt eine orthogonale Gruppe hat mit allen 5 Gebäudetypen und man hat dann 4 Sterne auf diesen Gebäuden drauf, dann kriegt man 5x4 Punkte, dann 20 Punkte und jedes Mal, wenn man ein weiteres Plättchen da anlegt, kann man wieder so eine Nachbarschaft werten. Klingt jetzt erstmal relativ, ja, hat man schon mal irgendwie gesehen. Was hier, ich denke mal, so das Interessante daran ist, man hat 2 Marktauslagen. Wenn man als Spieler dran ist, nimmt man aus der ersten Marktauslage ein Gebäudeplättchen. Das ist immer verpflichtend. Da liegen dann 5 Gebäudeplättchen aus. Man spielt insgesamt 4 Runden, sodass 20 Gebäude theoretisch platziert werden können. Also bleiben dann am Schluss beim 5x5 Raster 5 Felder übrig. Und man muss dieses Gebäudeplättchen aber nicht sofort platzieren. Man kann es auch aufsparen, denn dann gibt es optionale Phasen im eigenen Zug. Denn man kann auf die Position im Raster bieten mit Münzen. Das ist eine weitere Marktauslage. So wie man es kennt, ganz rechts ist dann die günstigste Karte und ganz links ist dann die teuerste Karte. Da müsste ich dann also mehr Münzen dafür bezahlen und komme dann natürlich dann aber auch sofort an diese Karten ran. Und auf diesen Karten ist dann abgebildet, wo ich mich im Raster platzieren kann, mit so einem Lettercode A1 oder C3. Und da versuche ich mich dann taktisch irgendwo richtig zu platzieren. Wenn ich das auf einem Waldfeld mache, das sind am Rande des Spielfeldes, so schon voreingezeichnete Wälder, dann ist da auch ein Holztoken mit dabei und wenn ich genügend Holz gesammelt habe, kann ich dann auch weitere Achievements dazu holen. Zwischen den Runden gibt's dann noch so kleine Siegpunkt-Wertungskarten, die ja, man zieht 2, behält eine, legt eine auf den Abwurfstapel, that's it. Ich glaube, beim großen Bunny Kingdom war dann auch nochmal so eine Art Draft mit dabei. Das sind viele, also man hat dann eine Handkarte gehabt, ähnlich wie bei 7 Wonders. Man hat sich 1 oder 2 Karten genommen und das ging dann reihum weiter. Und so hat man sich dann verschiedene Platzierungskarten und Siegpunktkarten geholt. Hier bei Bunny Kingdom Town ist dieses Element nicht mit drin. Es ist, glaube ich, jetzt kein überaus herausragendes Spiel, aber tatsächlich so ein Spiel, weil wir das Thema jetzt vorhin schon hatten, Coffee Table Spiel trifft's ja eigentlich ganz gut. Es hat so ein bisschen ein Feeling von, hey, wir spielen wirklich ein Strategiespiel, wir wollen uns hier irgendwie platzieren, wir wollen uns auch ein bisschen das Wasser abgraben in Light. Ja, ich setze mich irgendwo rein, damit du jetzt da drüben nicht deine orthogonalen Felder weiter ausbauen kannst. Also man kann da sich tatsächlich auch ein bisschen in die Quere kommen. Und versucht so dann möglichst viele Punkte zu bekommen. In der Mitte ist dann auch so ein kleiner Fluss, den man mit Brücken verbinden kann, damit man dann auch orthogonale Gruppen zwischen den beiden Flussseiten ausbauen kann. Und dann gibt es eben unterschiedliche Siegpunktkarten, auf die man dann gezielt hinspielen kann oder auch Karten, wo man dann wieder einen Abwurfstapel sich angucken kann und neue Karten rausholen kann. Also viel, was man so maximieren kann. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das Richard Garfield-Feeling raus, mit Karten kombinieren, dass man da erstmal das Spiel in Anführungszeichen brechen muss, also so an den Regeln vorbeilesen muss, wie komme ich hier eigentlich an zu den eigentlichen Siegpunkten. Wird bei uns im Moment ganz gut und gerne gespielt, aber ich glaube, das hätte jetzt überhaupt keine Ambitionen auf Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Oder ist so ein typisches Spiel, da wird jetzt in ein oder zwei Jahren, glaube ich, niemand mehr drüber sprechen. Aber wegen der netten Anekdote dachte ich mir, ich gucke mir das an. War das mal bei euch irgendwo auf dem Radar oder habt ihr von irgendwas davon? Ich sehe nur schüttelte Köpfe.
Überhaupt nicht. Also Bunny Kingdom, ja, damals, aber Bunny Kingdom Town, nein, gar nicht.
Bei mir gar nichts davon, von Bunny Kingdom bisher.
Das ist bei Boardgame Arena, glaube ich, vor kurzem reingekommen. Ne? Da habe ich es mir irgendwie einmal angeguckt oder da bin ich dann so drüber gestolpert. Und weil es Richard Garfield ist, der ja mit King of Tokyo ein absolutes Meisterwerk, ja, ich weiß, Magic und so weiter und Android und Netrunner und keine Ahnung was. Aber er hat auch King of Tokyo gemacht. und Mindbug. Von daher war ich mal neugierig. Aber irgendwie, mich hat es auch nicht so angesprochen bisher.
Ja. Ja, süße Häschen und ein bisschen Strategie.
Süße Häschen ist was für Tobi.
Ich kann zu dem Spiel wirklich nichts Negatives irgendwie sagen, weil es ist ein rundes Spiel, aber man hat halt einfach da vieles schon gesehen. Und dann will ich dem Spiel auch nichts Böses. Also es kann noch eine Zeit bei uns bleiben. Da habe ich durchaus schon größere Gurken oder Enttäuschungen dieses Jahr gespielt, aber Bunny Kingdom Town gehört nicht dazu.
Schön, schön. Ich wollte euch auch ein Spiel vorstellen, wo ich der Meinung bin, dass es eigentlich ein ganz einfaches Spiel sein sollte. Ich habe aber größte Probleme gehabt, dieses Spiel überhaupt auf den Tisch zu bringen. Die Rede ist von Trash Poker. Und Trash Poker ist von Rico Bestea und Frank Noack. Frank Noack ist der Chef von den Spieleschmieden Verlagen. Und genau da ist auch rausgekommen bei Corax Games. Ich habe es bei der Spieleschmiede unterstützt. Es kam vor ein paar Wochen an. Ich habe mir die Regel durchgelesen. Also im Grunde ist es ein Pokerspiel. Du benutzt die gültigen Pokerregeln, die bekannten Pokerregeln, kannst aber deine Hand ziemlich stark manipulieren und eben auch dein Deck aufbauen, dass du dann eben sogar einen Fünfling ausspielen kannst am Ende. Hat mich insgesamt sehr angesprochen. Dann habe ich die Regeln durchgelesen, habe gedacht, ja gut, hab's jetzt nicht ganz verstanden, aber ich nehme es mal mit auf ein Spiele-Event. Da werden wir es dann beim Spielen schon irgendwie hinkriegen. Ich habe das Spiel ausgepackt. Ich musste nochmal in den Regeln nachlesen. Okay, wie ist der Spielaufbau? Wie funktioniert das Spiel jetzt nochmal? Ich habe es nicht gebacken bekommen, das dann da nochmal zu... Ja, wir haben es dann nicht gespielt. Am Ende habe ich es eingepackt und nicht gespielt. 2-3 Tage später habe ich es zu Hause nochmal ausgepackt, habe versucht, selbst eine Partie zu spielen mit mir selbst, um die Regeln kennenzulernen. Auch das hat mich so verwirrt, ich habe es dann sein gelassen und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kommt es auf den Auszugsstapel, ungespielt. Das passiert bei mir normalerweise niemals. Bei dem Spiel war es dann soweit. Diese Woche kam es auf den Tisch. Ich war bei den Brettspielsuchtis zu Gast und Dennis hat's Spiel mitgebracht, er hat selber nicht mitgespielt, aber der Steffen, der hat es dann erklärt, hat auch damit seine Probleme gehabt mit dem Erklären und die haben beide auch gesagt, die Regel war schon endgegnermäßig und dann haben wir aber dieses Spiel gespielt mit ein bisschen Regelfehler am Anfang, hat sich dann aber während dem Spielen alles dann ergeben und im Grunde machst du was ganz Einfaches. Du hast einen Deckbilder, also jeder am Anfang hat sein Pokerdeck, ganz normal Standard, aber jeder hat eins. Und von diesen ziehst du 7 Karten. Danach darfst du 5 davon abwerfen und genauso viele, wie du abgeworfen hast, wieder nachziehen. Damit verbesserst du ja schon mal deine Hand. Dann gibt's aber noch Möglichkeiten, weitere Karten abzuwerfen und deine Hand noch mehr zu manipulieren. Am Ende oder in Phase 2 spielst du dann 5 Karten aus. Die Karten, die du noch auf der Hand behältst, ist aber dein Einsatz. Die 5 Karten, die du ausgespielt hast, die werden dann in der Reihenfolge mit allen anderen Spielern gesetzt. Und wer da die höchste Reihenfolge hat, bekommt am meisten Siegpunkte. Und derjenige, der aber am wenigsten Siegpunkte gemacht hat, der darf dann von den übrigen Handkarten eine Karte raussuchen und zu sich ins Deck holen. Das heißt, wenn ich jetzt da noch einen Ass irgendwie auf der Hand übrig gelassen habe, dann kann derjenige mir das Ass einfach aus der Hand ziehen und sein eigenes Deck hinzufügen und damit eben sein Deck verbessern. Und damit hat er dann auch irgendwann mal 5 Asse auf der Hand und kann eben auch ein Fünfling spielen, was eben bei Trash Poker möglich ist, was der höchste Rang ist. Und so manipulierst du über 8 Runden dein Deck immer weiter. Es gibt da noch Joker, die kommen ins Spiel vom Spiel aus. Da ist dann eine Karte, da sind 2 Asse drauf abgebildet oder 2 Dreier oder sowas. Die Karten haben dann auch nochmal verschiedene Effekte. Je nachdem, wann du die im Spiel erhältst, kannst du Karten aus deinem eigenen Ablagerstapel trashen. Wenn du Dreier trashst, die erlauben dir wieder, deine Hand zu manipulieren. 4er und 5er in Kombination geben Punkte am Ende. Wer die meisten 6er im Trash hat, kriegt am Ende 15 Punkte. Der Zweitmeister kriegt 10. Und diese ganzen Regeln, die waren so kompliziert in der Anleitung beschrieben, dass ich dieses Spiel am Anfang nicht kapiert habe. Ich habe tatsächlich jemand anderes gebraucht, der mir diese Regeln erklärt hat. Und das Spiel wäre fast rausgeflogen. Und ich fand es jetzt nach der ersten Partie richtig genial. Also es ist für mich ein sehr, sehr gutes Spiel, weil ich mag den Deckbau. Mit diesem Pokerthema funktioniert es einfach echt gut. Nur die Anleitung ist echt Grütze, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei mir wäre es rausgeflogen, ungespielt.
Kennst du Balato oder hast du Balato gespielt?
Nee, wurde aber auch darauf verwiesen. Ich habe Balato nie gespielt, genau. Das soll aber irgendwie sehr ähnlich
sein. Das ist so ein bisschen die Inspiration als Karten-Videospiel, Poker-thematisches Videospiel, wo es einfach viel einfacher ist, Karten zu trashen oder dein Deck zu manipulieren, weil du halt mit einem Klick sofort drei Karten zu einem Ass oder die Farbe ändern kannst von deinem Deck oder du kannst Karten einfach ausdünnen. Und das hatte auch so eine Thematik, dass du viele Joker kombiniert hast und Kartenwerte aufwerten konntest. Und ich habe mir irgendwann nämlich auch Balato fürs Handy geholt und fand es auch super süchtig machen, weshalb mich Trash-Poker auch interessiert hat. Und ich habe es mir dann auch gekauft, normal Retail, habe die Regeln gelesen oder versucht zu lesen und kam genau zum gleichen Ergebnis wie du, Sven. Ich hab nicht kapiert, was das Spiel von mir wirklich wollte. Und was ich hasse wie die Pest, ist, wenn man in einer Regel versucht, lustig zu sein.
Ja, absolut. Das macht's noch komplizierter.
Ja, also mit so Einschüben und Gekritzelei, das sieht irgendwie so aus wie so ein bisschen auf Serviette. Lasst es, liebe Verlage. Ich will die Regel lesen, ich will das Spiel verstehen und ich will nicht noch irgendwie einen Comic nebenbei lesen. Also wenn ich da ein comicbasiertes Thema habe, fein, aber wenn das irgendwie so aussieht wie auf einer Serviette gezeichnet und da sind noch lustige Sprüche so quer drüber, das verwirrt nur. Und
absolut.
Je mehr ich solche Sprüche gelesen habe, wurde ich fast, also jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich wurde fast schon aggressiv, ja. Und dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, diese Regeln noch weiter zu lesen, weil es, so wie du es gesagt hast, nicht wirklich zugänglich ist. Und ich kannte Balato und ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse. Mm. Aber dann mit diesen ganzen Sonderregeln und wenn du Dreier trashst, dann das. Und ach, übrigens hast du hier Fünflinge und eigentlich hast du 7 Karten. Ach, und nebenbei, Flush ist jederzeit möglich. Und
ja.
Boah, okay. Also bring mir bitte das Spiel möglichst einfach bei, mach ein Tutorial, wie auch immer. Und lass nebenbei ja, auch wenn das zu dem Thema Trash-Poker, das eigentlich nicht wirklich ein Thema hat, weil, also, ja gut, die Regel ist vielleicht ein bisschen trashig geschrieben, aber ja, das war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe es bis jetzt immer noch nicht durchgelesen.
Aber es lohnt sich wirklich, dieses Spiel zu spielen. Es lohnt sich, es ist ein gutes Spiel. Anleitung hat halt noch ein weiteres Problem, wenn du nämlich eine Regelfrage hast und in die Anleitung guckst, du musst dir den kompletten Absatz durchlesen. Es reicht nicht einfach nur irgendwo ein Stichwort zu finden und dann zwei Sätze drüber zu lesen und du kapierst die Regel. Nein, du musst die komplette Seite fast schon lesen, weil da so viel Witz und Humor drin ist, dass du einfach alles lesen musst. Und das dann während der Partie, das hat nicht funktioniert. Und ich bin so froh, dass Steffen mir das beigebracht hat. Und er hat es richtig gut erklärt. Warum kann man eine Anleitung, also ich meine, Corax Games, die haben Ahnung von Anleitungsschreiben eigentlich. Warum kriegen die das nicht hin, eine anständige Anleitung zu schreiben? Weil sie halt so viel Witz reinbringen wollen. Aber
das ist so ein Marketing-Ding wahrscheinlich für das Spiel gewesen, ne? Dass die Anleitung da einfach witzig sein soll, damit es quasi so zum Fluff passt.
Ja, aber das ist so wie so, also die Anleitung ist wirklich geschrieben, als würde irgendwie der Erzähler noch nebenbei seine eigene Regel kommentieren. So, also eigentlich habe ich das gar nicht so gemeint. Und das war's. Also du lachst da jetzt auch nicht drüber, sondern das ist eigentlich nur, um die Seite zu füllen und ein bisschen Flavor mit reinzubringen. Aber dann, also wer das gut macht, das sind immer diese Uwe Rosenberg-Spiele, da hast du Uwe Rosenberg ganz am Anfang an der Einleitung, also hallo, ich bin der Uwe und ich kommentiere das nebenbei, oder Vlada Schwartil in der ja. Through the Ages App macht das ja genauso, aber da erklärt dir die Person die Regeln. Ja, und auch in der Through the Ages App fand ich das irgendwann nervig, wenn dann sich dann irgendwie Einstein mit Newton gestritten haben oder sowas, das war mir dann too much. Aber wenn das so nützliche Hinweise sind von irgendeiner dritten Person und da darf ein bisschen was Gackiges mit drin sein, go for it.
Und auch diese Übersichten, die Kurzübersichten, die beiliegen, die sind nicht wirklich hilfreich. Hier steht Karten ziehen, da steht dann ziehen 7+. Ja, du darfst 7 Karten ziehen. Wenn du aber was freigeschalten hast, eine Erweiterung freigeschalten hast, dann kannst du auch mehr als 7 ziehen. Deswegen steht da 7+. Dann steht neu ziehen, 5+. Ja, das ist das, was ich erklärt habe. Du kannst bis zu 5 abschmeißen und neu ziehen. Die Erklärung fehlt hier aber leider. Dann dreifach nachziehen. Das bezieht sich auf die Dreier, die in deinem Trash liegen. Dadurch darfst du nachziehen. Dann kommt spielen 5. Ah, ich muss 5 Karten spielen. Das ist dann meine Pokerhand. Danach werten, abwerfen. Wie funktioniert das? Einsetzen, einsacken und Effekte. Diese Regelübersicht, die bringt dir gar nichts. Ich habe mir eine eigene Regelübersicht geschrieben, wo ich das dann einfach textuell geschrieben habe. Was bedeutet das denn, Karten ziehen? Ziehe bis zu 7 Karten. Wenn du ein Upgrade hast, dann kannst du auch mehr ziehen. Das macht einfach mehr Sinn, wie einfach dieses Schlagwort ziehen 7+. Das hat mir nicht weitergeholfen.
Also der Grundablauf war ja gerade auch gut zu verstehen, als du es erklärt hast, eigentlich, weil es doch, also das klang eigentlich erstmal simpel, so von der Idee.
Wie gesagt, als Steffen dann erklärt hat, war es dann auch einfach. Aber die Anleitung ist wirklich die Hürde.
Bin so überhaupt kein Pokerspieler, noch nie gewesen. Ich habe immer mal gespielt, aber es hat mir halt nie irgendwie wirklich Spaß gemacht, keine Ahnung warum. Wäre das für so einen Spieler wie mich, der eigentlich mit Poker nichts anfangen kann, wäre das dann trotzdem mal ein Versuch wert, das zu testen?
Wenn du generell Bock hast auf sich Kartenspiele und dich eben, ja, du solltest halt wissen, was bedeutet es, eine Straße zu haben oder einen Fünfling und wie sind die Kartenränge. Ich meine, das ist ja auch abgedruckt, wie die Kartenränge sind, wie viel Handpunkte oder wie das heißt, du hier kriegst. Ja, wenn du aber generell sagst, Poker interessiert mich nicht, dann ist das, glaube ich, kein Spiel für
dich. Also diese Bluff-Geschichte
kommt. Nee, es gibt
das keinen ist Bluff. Gar nicht drin.
Es gibt keinen Bluff. Okay. Aber du kannst eben deine Hand so gut manipulieren. Normalerweise, wenn du Poker spielst, dann bist du froh, wenn du schon einen Zwilling auf der Hand hast. Ja, wenn du einen Drilling auf der Hand hast, dann musst du eben bluffen, weil normalerweise entgleisen dir dann deine Gesichtszüge, weil du dich so sehr freust. Ja. Das ist hier nicht so, weil du deine Hand eigentlich so stark manipulieren kannst und eben auch deine Kartendeck so trashen kannst, dass du nur noch gute Karten irgendwann mal auf der Hand hast. Mhm. Und dann ist ein Fünfling oder eine Straße oder sowas eher gang und gäbe. Was ganz, ganz cool ist, weil das freut mich ja dann. Ja, das ist diese Stack-Building-Mechanik.
Ich glaube, dass bei Trash-Poker, da bin ich einfach mal gespannt, wie viel Deckbuilding und Progression ist in dem Spiel denn noch drin, weil ja dann du noch weitere Joker dann da freischaltest. Also ich kann dir Balatro, Nils, wirklich empfehlen, weil Balatro ist ein Roguelike. Und du spielst am Anfang echt mit einem Standard 52-Karten-Deck und spielst da aus einer Hand, die ist auch, glaube ich, auch größer als fünf Karten, die man sonst beim Poker hat, spielst du dann halt immer ein Blatt aus fünf Karten und generierst damit Punkte. Und du willst eigentlich immer Multiplikatoren irgendwie rausziehen. Und durch die Joker kannst du dann Multiplikatoren dann nochmal erhöhen. Die richtigen Profis, die holen dann E hoch 32, also wirklich Punktewerte jenseits von Gut und Böse daraus, weil die da die Kombination an verschiedenen Jokern dann einfach ausreizen und dann gibt's Marktauslagen. Und das, wenn das irgendwie mal im Angebot ist fürs Handy oder keine Ahnung, Konsolen, das kann man auf jeden Fall machen. Das kann ich blind empfehlen. Das macht richtig süchtig und es hat auch so ein bisschen Boss Battle Vibes drin, weil du am Ende, du spielst, das ist schon eine Zeit lang her, aber Big Blind, Small Blind, und am Schluss musst du halt gegen irgendeinen Art Boss kämpfen, wo dann alle deine schwarzen Karten vielleicht nicht mehr gewertet werden oder sowas. Also da musst du dann immer dein Deck ein bisschen aufbauen, so ein bisschen wie bei Regicide oder was jetzt auch bald rauskommt, Ace of Spades. Bei Devir, die hatten ja letztes Jahr, oder es hätte da letztes Jahr schon irgendwie rauskommen sollen, hatten da so ein bisschen Shitstorm, kommt jetzt dieses Jahr wieder zur Messe, hat auch ein Poker-Thema und das hat auch noch mehr Boss-Battle-Vibes. Und ich glaube, Trash-Poker ist mehr so die Kartenkombinationen und kompetitiv die meisten Punkte aus dem eigenen Deck rausholen durch geschicktes Trashen und Kombinieren von Joker-Karten.
Also wirklich sehr zu empfehlen. Man muss sich nur durch die Regel durchbeißen. Aber das Spiel dahinter ist richtig gut.
Ja, probieren würde ich es, glaube ich, gerne mal.
Ja, wenn du dann vorbeikommst mit deiner Liste, dann können wir das einschieben. Wunderschön. So, wir haben jetzt 1:45 auf der Uhr. Minus 10 Minuten Vorgequatsche sind wir bei 1,5 Stunden. Ich glaube, es reicht für heute. Demnach möchte ich diesen Podcast schließen. Ich möchte mich bei dir bedanken, Nils, für deine tolle Top-10-Liste, die du uns vorgestellt hast. Vielen Dank.
Hat richtig Spaß gemacht.
Und auch an Dani und Tobi für eure Kommentare und eure vorgestellten Spiele. Vielen lieben Dank. An alle Zuschauer ebenfalls vielen lieben Dank. Ihr habt jetzt echt lange durchgehalten. Der Podcast endet aber hier. Somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Sehr schön. So, ich lasse es noch weiterlaufen, Nils.
Ich finde, in so einer Folge, wo ich die Top 10 mache, da muss kein Outtake von mir rein.
So, wollen wir mal anfangen. Nils, bist du vorbereitet?
Jetzt bin ich nicht mehr in Stimmung.
Jetzt bist du nicht mehr in Stimmung, okay. Wir müssen Nils wieder in Stimmung bringen.
Kannst du es ja mit deiner Anmoderation versuchen, vielleicht klappt es ja.
Das kann ich ja versuchen.